Trekgäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode Trekgasm. Mein Name ist Marcel Stut und heute mit dabei ist unsere liebste Borg Queen DL.
Hallo.
Und die Britt-Marie ist auch da.
Hallo zusammen.
Heute besprechen wir die Folgen 101 und 102 von Strange New Worlds und damit sind wir dann auch schon im Housekeeping angefangen, denn wie machen wir das? Der Modus, der sich jetzt rausgestellt hat, ist, alle zwei Wochen besprechen wir jeweils die zwei letzten Folgen und zwar parallel zur Originalausstrahlung in Paramount Plus Land. Wenn ihr entsprechend nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr die nächsten Folgen von Trekgasm halt leider Gottes skippen.
Ja, und dann später einfach nachhören.
Genau. Nachhören ist auch ein gutes Thema für alle, die neu dazugekommen sind durch die diversen Gastauftritte, die wir in allen möglichen Podcasts hatten. Also alle, die über den ESC-Schnack, Trek am Dienstag. Wo waren wir noch überall zu Gast?
Im Serien, Heim für Serien.
Genau, alle, die da drüber kommen und jetzt Trekgasm abonniert haben, willkommen in unserer kleinen trekkigen Exklave hier in diesem Internet.
Genau.
Im Feed sind nur 10 Folgen drin. Das ist eine bewusste Entscheidung von mir, denn wir sind jetzt bei Folge 65. Je mehr Folgen in diesem Feed drin sind, umso größer wird der. Eure Podcatcher rufen den jedes Mal ab. Nur dafür, um zu checken, gibt's eine neue Episode. Und diese Feeds werden sehr schnell ein paar Megabyte groß und das ist einfach eine unfassbare Ressourcenverschwendung, das zu übertragen. Eure Endgeräte müssen das Ganze dann jedes Mal durchparsen und das ist eine absurde Ressourcenverschwendung. Deswegen gibt es nur die letzten 10 Folgen im Feed. Sei denn, ihr habt einen Podcatcher, der schlau ist, denn unser Feed ist paged. Das heißt, wenn ihr da einen Podcatcher habt, der damit klarkommt, auf iOS ist das beispielsweise die Podcat. Dann
ja,
geht der
Android
einmal durch und dann habt ihr alle Episoden, könnt ihr nachhören. Wenn ihr nicht so einen Podcatcher habt, trekgasm.de, da findet ihr alle Folgen.
Genau, was wäre es für Android?
Ich wollte nur sagen, ich benutze Pocket Cast, es gibt noch mehr, aber den benutze ich und der kann das auch, wenn du blätterst, ohne Probleme finden. Und auf Apple ist es auch ohne Probleme, also ja.
Also es gibt Möglichkeiten, probiert gegebenenfalls ein paar aus. Die sind ja in aller Regel kostenlos alle, also von dem her könnt ihr da relativ leicht durchprobieren. Ja.
Und wie gesagt, die Homepage ist, wie gesagt, immer da, also da ist immer alles.
Aus dem Grund Ressourcenoptimierung sind unsere Folgen auch nur 80 Kbit Mono. Wir könnten natürlich noch mehr raufschmeißen an Informationen und das Ganze Stereo machen und in was für einer tollen Qualität. Ein Unterschied hört ihr nur mit sehr teuren Kopfhörern. Also warum unnötig Daten übertragen, nur weil es geht? Also wir müssen die Ressourcen auf diesem Planeten nicht unnötig zum Fenster rausblasen. Aber genug Depri-mäßig, unserem Planet geht's scheiße. Was haben wir dann so geschaut seit dem letzten Mal? El, du hast einen bunten Ritt durch TNG gemacht.
Ja, also ich habe gerade nachdem also Picard zu Ende war, übrigens ganz kurz zu Picard, allerkürzestens, ich fand also diese gesamte Jurati, also Borgati-Storyline. Der Rest, das ist Geschmackssache, sag ich mal, wie Staffel 2 war. Manche fanden es super, manche fanden es nicht so gut. Aber diese Storyline war absolut grandios. Ich habe mich persönlich davon angesprochen gefühlt. Andererseits halt wahrscheinlich, was mit Q und Picard passiert ist. Und das hat mich halt dazu geführt, also mal wieder so die so ganz gemischt TNG-Folgen wieder durchzugucken. Und Picard wirkt anders und noch tiefgängiger, während eins das dann guckt. Und ich finde durchaus, auch wenn manche jetzt Staffel 2 irgendwie nervig fanden, wie auch immer, aber die Sachen, die dazugekommen sind an Infos über den Charakter Jean-Luc Picard, die machen TNG reichhaltiger und das finde ich gut. Ansonsten habe ich ja so langsam, immer wenn ich Lust drauf habe, gucke ich Studio Ghibli-Filme, die ja auf Netflix zurzeit ja noch sind. Ich weiß ja nicht, ob die weggehen, ich hoffe nicht so schnell. Und letztes Mal war dran Spirited Away und The Cat Returns. Sehr, sehr schöne Zeichentrickfilme für ruhige Abende und was für die Seele. Und was ich auch noch, weil wir schon vom Planeten geredet haben, es gibt, also ich glaube, das war das vorletzte oder vorvorletzte Video von Kurzgesagt auf YouTube. Da gibt's also ein schönes Video über, ja, Klimaapokalypse, ja, aber andererseits sind wir schon sehr viel weiter, als es auf dem ersten oberflächlichen Blick aussieht. Und wenn wir weiter uns dafür einsetzen, wie auch jetzt an Ressourcen zu denken und auf struktureller wie auch individueller Ebene unsere Popöchens hochkriegen als Menschheit, dann wird es wohl zwar nicht ideal werden, aber nicht apokalyptisch. Und ich finde das wichtig, auch daran zu denken. Außerdem finde ich, ist in diesem Video ein schöner, passt auch zu Star Trek, deswegen erwähne ich das, ein wunderbarer Satz, also halt so einen Zusammenhang haben sie halt fallen lassen, ist auf Englisch weaponized hopelessness. Ich würde es auf Deutsch übersetzen mit zur Waffe verwendeten Hoffnungslosigkeit. Also dass also Hoffnungslosigkeit dazu missbraucht wird, quasi um Leute apathisch zu machen oder um Apathie und ach scheißegal, ist ja eh alles schon garstig und grotesk auf dieser Welt, was soll ich bloß ändern, damit halt davon bestimmte Gruppierungen an Menschen ihren Status quo weiter beibehalten können. Und da finde ich das immer wieder ganz wichtig zu sagen, ja, es ist nicht schön, was gerade passiert, aber es ist sehr vielschichtig, dass viele Wege noch da sind, da rauszukommen. Und wenn man das weiß und man da hinguckt, dann ist es doch nicht so gassig. Und deswegen ist es auch schön, dass jetzt gerade sowas wie Strange Worlds jetzt kommt. Und wir werden ja noch viel genau zu dem Thema gleich reden, wenn wir über die Folgen reden.
Britt, du hast einen bunten Ritt durch TOS, TAS und Enterprise gemacht.
Ich habe die Einzelepisoden angeschaut, die jetzt wichtig waren für 1 und 2 von Strange New Worlds, zumindest meines Erachtens nach.
Also nämlich, du hast dich vorbereitet.
Ja, genau. Nämlich TOS habe ich geschaut, Arena, da kommen die Gorn drin vor. Dann habe ich Operation Annihilate,
genau.
Dankeschön.
Ja, es ist ein ganz fieses Wort.
In dem Kirks Bruder vorkam, Spoiler, aber ihr habt ja die Folgen gesehen, sonst würdet ihr uns nicht hören. Dann habe ich TAS 206 gesehen, The Counterclock Incident, wo Admiral April drin vorkam. Und dann habe ich mir noch die Ina angeschaut bei Enterprise, weil da eben die Ina drin vorkommen, weil Hammer hier in Strange New Worlds. Also das war alles Vorbereitung tatsächlich für die Folge.
Wer ist die Ina? Ich kenne den Charakter
nicht. Ina ist die Spezies, die der Chefingenieur Hammer angehört.
Ah, du meinst Ina. Ich dachte, du meinst jetzt einen weiblichen Vornamen. Ina, sorry.
Nee, aber ich glaube, die wurden in der Folge mehr so mit I ausgesprochen, aber das ist ja eigentlich auch egal,
ich wollte nur wissen, was gemeint ist. Das alles.
Also, ja, genau. Für die jetzt komplett verwirrt sind, geschrieben A-E-N-A-R.
Also es ist die Folge 414 von Enterprise, wobei die Zählung bei Netflix ist eine Katastrophe. Alle Folgen, die hier so schöne Nummern hatten, waren entweder zwei vor, zwei zurück. Ich musste immer ein bisschen suchen, was daran liegt, dass sie natürlich die Doppelfolgen anders zählen.
Ja, aber gerade halt bei Enterprise mit Stormfront Part 1 und Part 2.
Das war, glaube ich, fast 5 Folgen.
Das ist fürchterlich, ja. diese Part 1, Part 2, die sie dann zusammenschneiden. Was halt auf der einen Seite schön ist, wenn man sie dann als Film gucken kann, so sind sie auch auf Videokassette erschienen damals oder DVD dann im Falle von Enterprise. Aber ja, das ist ein bisschen nervig, wenn dann halt die Zählung so komplett durcheinander kommt.
Ja. Also die kann ich euch auch empfehlen. Die sind alle schön als Vorbereitung jetzt für Strange New Worlds und nehmen da alle Bezug drauf. Dann habe ich einen Comic gelesen, den dritten Band aus der Adventures in the 32nd Century Reihe, von der ich ja schon erzählt hatte. Da ging es diesmal um Detmar. Auf den habe ich gewartet, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und dann habe ich eine Dreisat-Doku gesehen, war auch nur 45 Minuten lang, über Exoplaneten in unserem Universum sozusagen. Und tatsächlich, da habe ich mich sehr lange drauf gefreut, Everything, Everywhere, All at Once mit, ach, wie heißt sie hier, unsere Kaiserin.
Michelle Yeoh.
Yeoh, genau, die ja die Hauptrolle darin spielt.
Wo hast du das gesehen? Weil ich gehe zurzeit nicht ins Kino. Ja. Und ich dachte so, gibt's das vielleicht irgendwie zu streamen? Corona-freundlich?
Noch nicht.
Ja.
Ich habe es im Kino gesehen, ich kann dir sagen, also man weiß
Ich weiß, es soll sehr gut sein, ja.
Na, pass auf, man weiß, es ist kein Geheimnis, wenn man den Trailer gesehen hat, dass also es geht um Multiversen im weitesten Sinne. Ja. Und da muss ich sagen, was diese ganze Multiverse-Trope-Geschichte angeht, hatte das ein paar sehr schöne, frische Ideen. Das war ein absolutes Plus. Aber ich fand ihn tatsächlich nicht so wahnsinnig gut, wie alle behauptet haben. Es hatte einen sehr, meines Erachtens nach, es hatte einen sehr, sehr starken Penela nackte Kanone Humor, der mich überhaupt nicht abgeholt hat. Und der Teil, den fand ich richtig schlecht.
In dieser Penela Humor, in welche Richtung ging der? War der aus der Female Gaze oder Male Gaze?
Male Gaze, ganz klar.
Oh Gott, nee, dann, und, okay, dann kann ich das. Nee, ich habe da keine viel, Geduld also, mehr für.
Ja, also, das war drinne und es war auch sehr viel so Slapstick Humor. Und das in Kombination. Und das Problem ist dabei ist gewesen, also, das war wirklich so halbe-halbe. Es hatte so schöne, frische Ideen, was die Multiverse-Geschichten angeht, wo ich dachte, ja, super, das gefällt mir so gut. Und dann aber die Universen, in die sie dann so reingesprungen ist und so, die hatten halt ganz viele, diese Art von Humor, der mir halt überhaupt nicht lag. Und ich habe da gesessen und habe ein bisschen geweint, weil ich dachte, man hätte so viel aus dieser Idee machen können. Und es hat mir das richtig versaut. Ich sage also dazu nur, Leute, wenn ihr wisst, so nackte Kanone 2 und Penela-Humor und sowas, wenn ihr wisst, sowas liegt euch nicht. Es lohnt sich nicht, euch den im Kino anzuschauen. Wenn ihr sagt, das ist ein Humor, mit dem kommt ihr super zurecht, dann wird der Film euch sehr, sehr viel geben. Aber für alle anderen, ihr müsst ihn nicht im Kino sehen. Es ist auch nicht so, dass da Filmszenen wären, die man auf der großen Leinwand sehen muss, so wie Enterprise oder so. Also das ist nicht der Fall. Es gibt ja manchmal Filme, wo man sagt, große Landschaften oder so. Also es muss keine Kinoleinwand sein. Da lohnt sich es für euch zu warten. Du hast nur als kleiner Tipp. So.
Aber danke, dass du das gesagt hast. Das hast du mir jetzt einmal was erspart, weil ich bin genauso wie du, dieser nackte Kanone-Humor. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das und das ist völlig super für die. Will ich genauso nicht niedermachen, aber da habe ich mir Zeit gespart. Danke.
Ja, das geht ab und an mal, aber da müssen wir mehrere Jahre dazwischen liegen, dass ich das.
Ich verstehe auch, also in bestimmten Szenen spielt es auch mit den Erwartungen und bricht die absichtlich und ich verstehe auch, warum es gemacht wird, aber das macht leider den Humor nicht besser. Das ist so, ja, gut. So.
Ja, bei mir kurz und knapp, denn ich habe nichts Sci-Fi-mäßiges gesehen. Also ich habe nach wie vor im Marvel Cinematic Universe nicht weitergemacht, auch wenn mich die Disney Plus App regelmäßig dazu ermutigen möchte, doch bitte mal diesen Film weiterzuschauen. Ich denke mir so, nein, nein, nein. Was habe ich stattdessen geguckt? The Circle, Staffel 4 bei Netflix. Netflix Reality, damit kann man mich ja immer kriegen. Also da läuft jetzt gerade die vierte Staffel. Nächste Woche kommen jetzt dann die beiden letzten Folgen der Staffel. Und ansonsten habe ich mir so angeguckt, was der Promi-Tanzsportverein Köln-Ossendorf so macht. Aber wer dazu mehr hören will, von heute Samstag aus gesehen, morgen am Sonntag, bin ich bei Brit im Pink, im Hot Pink Podcast hieß der, ne?
Genau, wir machen eine Spezialfolge zu Let's Dance.
Ach, sehr schön. Und ich dachte schon, könnt ihr noch irgendwie keine Ahnung, Promi-Gassen. Aber Hot Pink heißt, aber Promigasm wäre dann von uns aus gesehen so die Ausgründung der Promigasm.
Kommen wir zu den News. Da gibt's zwar schon einiges, aber Britt, du hast es dankenswerterweise ein bisschen runtergedampft. In den USA, es laufen gerade oder liefen diese Woche die Paramount Upfronts, also das große, hey, hier, das zeigen wir alles, liebe Werbekunden, bucht doch bitte Werbeinseln
genau.
bei uns. Und da ist ein bisschen was aufgefahren worden, denn man hatte alle Captains da, die aktuell so aktiv sind. Also Captains / Admirals. Denn Captain / Admiral Janeway war da, also Kate Mulgrew, Sonika Martin Green war da, Anson Mount und Patrick Stewart.
Ja, alle vier auf einer Bühne, war toll. Zumindest die Bilder, die wir gesehen haben. Und was auch dabei rauskam, war, dass Disco wohl, wenn es jetzt bei Paramount läuft, dann auch immer 10 Folgen haben soll. Das scheint also so das neue Standardkonzept zu sein. PK hatte ja auch in beiden Seasons 10 Folgen, während es Disco, als es noch auf Netflix lief, mehr Folgen hatte. Da waren es ja meistens 13 und oder plus minus 1. Und angegeben sind jetzt 10. Also mal gucken, vielleicht wären es mehr, wenn sich's ergibt im Writers Room. Aber ich denke mal, das ist so das Standardformat, das wir in Zukunft für die anderen Staffeln auch alle bekommen werden.
Was schade ist, aber ja, ja.
Ich denke, wenn die Story es verlangt, werden sie auch plus oder minus 1-2 Folgen machen.
Haben die das gesagt?
Das haben sie ja, nee, aber das haben sie bei Disco ja auch gemacht. Mhm. Also bei Disco haben sie ja auch eine Folge einmal dazu gemacht und einmal da abgezogen. Also ich denke, Ja.
Na gut, mal sehen. Also außer es heißt, ihr müsst 10 Folgen machen. Ja,
ja. Ja, ja, und
ja, weil lieber sie machen nur 10 Folgen, als dass sie, oh, wir müssen unbedingt Folgen auf 13 oder 14 kommen. Ich meine, da kommen wir ja gleich noch zu, aber ich genieße das eine Folge, eine Story pro Woche von Strange New Worlds. Das ist so angenehm.
Wobei ich dazu sagen muss, dass wenn man jetzt Picard 2 am Stück guckt, es absolut wunderbar funktioniert.
Ja, ja.
Trotzdem, also, 1-2 Folgen weniger hätten der Staffel auch nicht geschadet.
Ja. Naja. Ich finde,
der FBI-Typ hätte von Duchovny gespielt sein müssen und nicht von dem, der Duquesne gespielt hat. Dann hätte diese Sache zumindest so als so ein Wink an X-Files. Das wäre, hätte ich als Gag durchgehen lassen. Aber ansonsten fand ich diese ganze Story bei Picard, also um diesen FBI-Agenten mit den Vulkanetten, dachte ich so, ach nein.
Ja, oder wenn man den Schauspieler nochmal ausgegraben hätte, der damals Chekhov verhört hat.
Ja.
Ja. Ja, na gut.
Das hätte das Ganze einfach runter, aber so, warte mal, da war doch schon mal was. Und man hätte halt nicht diese Erwartungen geweckt, aber gut, das sparen wir uns alles auf für die Staffel Retro. Ich habe da sehr viel zu erzählen.
Ja.
Und,
ja.
Also apropos Erwartungen, Carl Urban ist ja gerade auf Promotour für The Boys und da hat er ganz kurz auch Star Trek erwähnt, denn er wurde gefragt, er spielt ja McCoy in den J.J. Abrams Filmen, also in der Kelvin Timeline und da hieß es ja, es wird einen Film 4 geben und das Problem ist ja, dass da ganz viele Schauspieler zusammenkommen, die alle mittlerweile ja gut in Hollywood beschäftigt sind, sowohl was Serien angeht, als auch Filme und da eben einen Termin zu finden, wo alle können, das ist halt wirklich schwer. Und sie sind noch am Suchen, wobei alle wohl auch wirklich gesagt haben, sie wollen das machen und wenn man das will, dann kriegt man das ja irgendwie hin. Aber es gibt halt immer noch nicht wirklich richtig Termine. Und jetzt wurde angekündigt, dass es wahrscheinlich so ist, wenn sie es nicht schaffen, für die zweite Hälfte 2022 Drehtermine zu starten, wo alle können, was sie versuchen, dann wird der Dreh wahrscheinlich verschoben auf 2024.
Also es wird 2024.
Naja, also mal gucken. Ich meine, sie haben jetzt schon 3 Jahre gewartet auf diesen 4. Film, also die Schauspieler zumindest. Carl Urban meinte auch, sie meinten zu ihm, wird es denn den Star Trek Film dieses Jahr noch geben, von wegen Dreh und so. Und dann meinte er so, naja, ich habe jetzt 3 Jahre drauf gewartet. Ich sag erst ja, wenn ich einen Termin kriege. Aber wir wollen alle. Und das ist ja schon mal gut.
Ja, aber die Sache ist, wenn sie jetzt halt noch am Suchen sind für Drehtermine für 2022, wo alle Zeit haben, heißt es halt, okay, können wir halt die Drehreihenfolge so packen, dass wir um alle anderen Beschäftigungen drumherum arbeiten können? Oder versuchen sie gerade irgendwie krampfhaft irgendwelche anderen Produktionen verlegt zu kriegen? Und von dem her, ich rechne nicht damit, dass
das... Aber 2 Jahre ist dann schon doof. Also wenn sie sagen, wir springen auf 23, okay, aber auf 24 gleich, also na gut.
Ja, ist halt so. Aber wenn man sich die Zeit vertreiben möchte, kann man das tun, denn es gibt neue Star Trek Spielfiguren, das erste Mal, oder Actionfiguren vielmehr, das erste Mal seit über 10 Jahren, dass wir da wieder was kriegen. Die letzten hatten wir zu Nemesis, glaube ich, oder?
Deswegen erwähne ich das auch überhaupt nur, weil es eben das erste Mal seit 10 Jahren ist, dass es überhaupt wieder Actionfiguren gibt. Und Leute, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber ich sage es hier nochmal laut, vielleicht sitzt da draußen einer von unseren Zuhörern und sagt, ja, ich mach das für dich, ich schenke dir das. Oder ich sag dir zumindest, wie es geht. Mein heimlicher Traum ist ja, mein Lebensziel ist erfüllt, wenn ich hätte gerne eine eigene Actionfigur von mir. Und zwar eine Actionfigur, die ihre Beine und Arme bewegen kann. Nicht nur so eine gedruckte Plastik-3D-Figur. So wie die Schauspieler. Sowas hätte ich gerne. Ich finde, was gibt's Besseres, als eine eigene Actionfigur von sich zu
machen? Oh, ich fände das voll creepy.
Das toll.
Aber wenn
das großartig.
Also ich kann meine Augen aufbehalten, weil ich weiß, dass manche Maker sowas machen, wo sie auch sich selbst wie so eine Star Trek oder Star Wars, was auch immer. Also meins übrigens wäre es überhaupt nicht, wenn mir jemand sowas geben würde.
Ich würde
nach vorne hin sagen, danke, nach hinten würde ich das in den tiefsten Tiefen des Schrankes, weil ich habe eine Beverly Crusher Nemesis Actionfigur von meiner Schwester mal bekommen, weil sie das auf der Arbeit irgendwie, die hat mal für eine Game-Firma gearbeitet und da hatten die irgendwie aus dem Grund und die ist noch unausgepackt und die sitzt da, das finde ich total süß ansonsten habe ich echt nur 2 Raumschiffmodelle und irgendwelche Dinge, die rumfliegen und Staub fangen, ist, obwohl ich so nerdy sonst noch wie bin, nein. Aber ich kann es verstehen, und wenn ich von Makern, die ich kenne, die sowas teilweise machen, dann werde ich meine Augen und Ohren aufhalten, dir Bescheid geben. Und wie würdest du gerne gekleidet sein, wenn du so eine Actionfigur von dir bekommst?
Oh, das ist natürlich jetzt ganz schwer. Das Problem ist, ich bin ja absoluter, ich bin ja schon so Wissenschaft und so, aber ganz ehrlich, der Ehrgeiz in mir sagt schon Gold. Also der Ehrgeiz in mir sagt schon, ich möchte bitte Karriere machen in Star Wars.
Also Command Gold oder Operations Gold?
Command Gold ist ja das ab TNG, oder? Jetzt bin ich
gerade nee, das ist Command Gold ist bis 21 TOS.
Genau. Und dann hast du Rot.
Also Captain und so. So.
Captain.
Also dann von mir aus auch Rot, weil kommt drauf an, ist mir ja egal, welche Ära.
Aber
ich nehme Gold und oder Rot.
Also Command. Und ja. Du möchtest also so eine Uniform, also es kann alles sein von der TNG, DS9.
Ach, ganz ehrlich, ich freue mich über alles. Ich nehme auch gerne ein borgifiziertes Ich. Ich freue mich oder ein Cardassianiertes Ich. Ist mir egal, ich freue mich total. Ich bin nur, also weil ich finde diese Vorstellung so toll, du bist Schauspieler, ich bin jetzt kein Schauspieler, aber ich finde diese Vorstellung so toll, du bist Schauspieler, du bist in so einem großen Franchise und dann sagt dein Arbeitgeber, ach und übrigens, wir machen Puppen von dir. Und ich meine, wie geil ist das? Und ich möchte nicht so eine creepy Porzellanpuppe mit großen Augen, das nicht, aber so eine Spielfigur, das wäre ja schon geil.
Ja. Ich frage mich gerade, was ist die weibliche Form von Ghoul?
Also es gibt Ghoul, genauso weiblich ist Ghoul.
Ah.
Schau dir einfach
wer Ghoul Brit machen möchte, @tracker.
Ghoul Brit. Ghoul Brit, genau, weil wenn ihr die TNG Folge wie heißt sie wieder, die mit den weißen Figuren und wie heißt sie wieder, The Chase, genau. Da kommt ja auch eine weibliche Ghoul ja vor. Von den Cardassianern. Genau. Und sie ist genauso einfach Ghoul wie der Dukat. Also Ghoul ist genauso, ja, wie Admiral, hat man ja auch, also die Admiral Janeway oder der Admiral Picard.
Ja, ja. Ja, super. Und oder diesmal ist bei den Spielzeugfiguren, und deswegen, das fand ich noch ein schönes kleines Gimmick, du kriegst alle möglichen TNG-Figuren, aber du kriegst vor allen Dingen auch Amos. Das heißt, die haben eine Amos-Figur. Und ich bin so kurz davor zu sagen, ich hol mir die, weil ich finde das irgendwie geil. Also ich meine, es ist nichts anderes als ein großer schwarzer Blob.
Aber es ist schon irgendwie cool. Schon irgendwie cool. So wie
vor allen Dingen, Tascha kommt auch raus. Du könntest also deinen privaten Tascha gegen Amos-Kampf machen und diesmal lassen wir Tascha gewinnen.
Natürlich. Und Amos, man könnte quasi so in der eigenen Wohnung so eine Vignette, so eine kleine Spielecke haben, wo die Tascha steht mit einer riesen Wumme und Amos so am Boden winsel und dann noch so eine Sprechblase aus Pappe dann dahin winsel.
Ja, ja, genau. Ja, aber also wer da begeistert ist von sowas, der kann sich freuen.
Kommen wir zu, machen wir erst PK und machen dann den Strange New Worlds Block, würde ich sagen. Für August ist ein neuer Comic angekündigt. Star Trek Picard Stargazer. Spielt zwischen Staffel 2 und Staffel 3 und wird entworfen, gezeichnet von Mike Johnson und Angel Hernandez.
Hernandez macht die Bilder, also die Bilder zeichnet ihn und Johnson schreibt, genau. Ja, freue ich mich sehr, sehr drauf. Endlich. Wir haben ja die PK-Serie schon vor längerem begonnen mit Staffel 1 und es kam die ganze Zeit nichts und jetzt kommt wieder einer. Ja, ich lese die ja und freue mich.
Genau. Ich mag die auch. Ich wundere mich
Comics
nur gerade, vielleicht.
Comics sind nichts für mich. Also ich hatte immer so eine Zeit lustiges Taschenbuch und danach, nee, irgendwie.
Ja, man muss das mögen. Das ist also ich wundere mich nur gerade bei Mike Johnson und Hernandez, es kann sein, das ist einfach nur mein Denken, weil Namen richtig aus. Vielleicht, weil Latin ist Angel Hernandez.
Ja, könnte auch sein.
Ich mache nur Fragen.
Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber, dass dieses Team zumindest auch schon in mehreren Varianten, also Hernandez hat schon viele der Star Trek Comics gezeichnet, die jetzt hier im Zuge der neuen Serien entstanden ist. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde die Comics, die für Staffel 1 von Discovery und Picard erschienen sind, haben sehr viel mehr Substanz, was die Story angeht und gefallen mir sehr viel besser als die aktuellen Stories aus dem 32. Jahrhundert. Also es ist leider so. Deswegen freue ich mich besonders auf diesen Comic, weil ich hoffe, der hat auch wieder ein bisschen mehr Substanz.
Was auf jeden Fall Substanz hat, sind die Interviews, die der Hollywood Reporter dem Strange New Worlds Cast macht. Und die haben offenbar alle bekommen. Und so stückchenweise kommen die jetzt. Also wir haben schon bekommen Anson Mount, Adrian Holmes, Ethan Peck, Celia R. Gooding. Und da sind ein paar interessante Details rausgefallen. Britt, du hast dich da durchgegraben. Und Liver Burton hat Adrian Holmes ein nettes Geschenk
Wer
gemacht.
Wer ist Adrian Holmes wieder?
Das ist Admiral April.
Ach, genau. April, ja.
Also als klar war, dass Adrian Holmes April in April spielen sollte und da gab es ja diesen Shitstorm, weil er ja schwarz ist und im Original, in Anführungszeichen, ist er ja weiß. Ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden, haben wir letzte Folge gemacht. Eben. Aber was ganz süß war, war, dass Liver Burton ihm dann eben privat ein Willkommen im Franchise, im Fandom Video geschickt hat und gesagt hat, freu dich, es wird sozusagen the ride of a lifetime. Das fand ich irgendwie eine ganz nette Geste. Und was ich auch nicht wusste und was ich auch großartig fand, war, als es hieß, es wird Strange New Worlds geben, da haben einige Mitarbeiter der NASA, also der echten NASA, einen Brief geschrieben an den Strange New Worlds Cast, also insgesamt adressiert, indem sie geschrieben haben, warum Star Trek für sie so wichtig ist und dass eben Star Trek dazu geführt hat, dass sie heute in der NASA arbeiten und dass es vor allen Dingen TOS war und dass sie sich deshalb so wahnsinnig freuen, dass jetzt eben eine Serie kommt, die sozusagen TOS inspiriert ist. Und diesen Brief, den hat Anson Mount am ersten Drehtag, bevor es losging, der ganzen Crew vorgelesen. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich finde das so toll. Und warum habe ich diese Geschichte vorher nicht schon mal irgendwo gehört? Also das war jetzt in dem einen Interview drin. Ich dachte, was? Das fand ich sehr, sehr nett. Ja. Und dann hat Anson Mount kurz noch erwähnt, der Bart, den er jetzt hier hat in der Montana-Szene, der war echt, also nicht angeklebt, wie ich vermutet hatte. Und es hat drei Monate gedauert,
bis er soweit war. Warum im Ready Room gesagt wurde, dass man den Pilotfilm, die erste Folge am Anfang und am Ende der Staffel gedreht hat.
Ja gut, genau, weil er brauchte drei Monate, bis der Bart gedreht war. Und ich vermute mal, für die restlichen Szenen wird er es wahrscheinlich abrasiert haben, klar. Und also der war echt. Und dann hat er noch erzählt, was ich ihn auch ganz spannend fand, dass die Info bekommen hat, dass er für Star Trek engagiert wird, für Captain Pike, hat das zu sehr großen Veränderungen auch im Privatleben geführt, denn als Schauspieler meinte er ja, es ist immer so ein bisschen eine schwierige Situation, du weißt immer nie, wie stabil wird dein Einkommen sein, wie sieht es in Zukunft aus, und einen festen Part in der Serie zu bekommen bedeutet ja auch auf lange Sicht planbare Zukunft. Das heißt, du weißt, du hast jetzt für die nächsten 2, 3 Jahre, vielleicht auch mehr, einfach einen festen Job mit Gehalt, also dass der Captain gekillt wird, die Chance ist gering, ja, sagen wir mal so.
Wobei in New Trek nicht ausgeschlossen, aber...
Ja, aber also...
Wenn
ja.
du einen festen Platz im Star Trek Fandom hast, dann kannst du genau. mit Conventions und allem
Richtig.
Ganz gut planen.
Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass er gesagt hat, dass seine Frau und er sich dann dazu entschlossen haben, jetzt mal das Thema Kinder aktiv anzugehen. Die wollten sowieso schon immer Kinder haben und haben dann jetzt gesagt, jetzt ist auch die private Absicherung durch den Job einfach gegeben. Und er ist ja jetzt auch Vater geworden, hat ein Kind, das übrigens auch sehr schön in einen Strange New Worlds Strampler gekleidet, fotografiert wurde und eingestellt wurde in den Social Media Kanälen, was ich ganz niedlich fand. Und da hat er gesagt, das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir da positiver rangegangen sind an die Sache. Und ich dachte so, wow,
also
okay.
Strange New Worlds, the next generation ist gesichert.
Genau. Ja, das waren so ein paar Details, wo ich dachte, ach guck, interessant.
Dann haben wir noch ein bisschen was erfahren über den Strange New Worlds Soundtrack. Zum einen ist da im Ready Room ein bisschen was gezeigt und erklärt worden. Und ich finde es halt Wahnsinn, dass sie sich halt immer noch das nehmen, dass sie halt sagen, wir packen uns ein ganzes fucking Orchester in ein Studio und machen halt einen echten, geilen Soundtrack.
Marcel, wieder. Denn das war ja jetzt während Covid tatsächlich komplett runter beschränkt. Sie waren nicht in den gleichen Räumen. Es wurden einzelne Parts eingespielt. Und jetzt sind sie wieder so weit, dass sie sagen, wir können in einem Raum spielen. Und davon sind sowohl Nami Melomat, die den Score schreibt für Strange New Worlds, als auch Jeff Russo, der ja das Thema, also das Intro-Thema geschrieben hat, sehr, sehr von begeistert. Und es ist tatsächlich so, dass bis zu 37 Musiker Musiker, je nachdem wie das besetzt sein muss für das Stück, das geschrieben wurde, dann in einen Raum gepackt werden und das zusammen spielen. Und Nami hat halt auch gesagt, dass sie das ganz großartig findet, weil das Feeling ein ganz anderes ist, wenn man zusammen spielen kann, als wenn man einzeln die Parts irgendwie getrennt aufnimmt und dann zusammenschneidet. Und hier noch ganz interessant, wir hatten es schon mal erwähnt, aber sie ist jetzt offiziell diejenige, die für Strange New Worlds jede Woche den Score schreibt. Das bedeutet, sie schreibt jede Woche pro Folge circa 45 Minuten wirklich neu komponierte Musik. Und da auch insbesondere so, dass sie tatsächlich Themen schreibt für verschiedene Figuren. Also Ensign, also Captain Pike hat ein Thema und Uhura hat ein Thema und dann haben auch Spock und The Pring haben ein Liebesthema. Also wirklich sehr thematisch, wie wir das auch aus TOS und aus den Filmen kennen. Und es
klingt
wurde dann nochmal
absolut geil.
Ja, um es wurde dann aber auch nochmal betont, dass es ja auch das erste Mal ist, dass eine Frau wirklich an der Spitze steht und eben den Score schreibt, weil es bisher immer nur Männer waren.
Ja.
Und sie ist aber jetzt natürlich auch, man sieht, wie sie sozusagen auch gewachsen ist im Franchise, weil nämlich sie tatsächlich angefangen hat mit dem Shorttrack Q&A und dann weiterempfohlen wurde, weil sie da eben Eindruck hinterlassen hat. Danach hat sie für Prodigy gearbeitet und hat da den Score gemacht.
Also immer noch.
Die Kinderserie macht sie immer noch, richtig, genau. Das ist ja die Kinderserie und ist jetzt von Prodigy rübergehüpft zu Strange New Worlds und ist jetzt eben verantwortlich für Strange New Worlds. Das heißt, man zieht sich sozusagen seinen Nachwuchs in Anführungszeichen auch heran.
Ja, eben,
jetzt
vor allem
ist sie eben, genau,
ist noch relativ jung und ja. Was ich halt gut finde, ist, dass sie halt jetzt sagen, gut, wir lassen sie die Scores schreiben und dann kann sie für eine nächste Serie vielleicht dann auch das Thema, also das ganz große Besteck machen, das ist ja quasi wie Pflicht und Kür und sie ja natürlich erstmal so das ganze Handwerkszeug mit den verschiedenen Themen, die Figuren, alles aufnehmen, zusammenweben und so weiter und dann diese Kulmination des Ganzen ja in dem Hauptlied, also Musikstück, das dann zu Anfang läuft, ist natürlich dann auch sehr schön, dass sie eben das kriegt. Und Star Trek macht das ja durch die Bank weg, diese wirklich divers sich einsetzen und schauen, also zumindest an vielen Stellen, nicht überall, aber ich habe das Gefühl, die ziehen jetzt Leute hoch, die eben nicht Status Quo White Males sind. Mhm. Und möchte ich gern mehr von. Und ja, Star Trek ist bis zur Zeit, weil Expanse ist ja abgelaufen erstmal und da ist Star Trek echt ganz vorne, weil wenn ich das mit anderen vergleiche oder Star Wars, da sind sie noch nicht so weit.
Ja, und ich finde auch schön, dass man sehen kann, dass sie wirklich Schritt für Schritt eben diese Treppe hochgelaufen ist.
Vor allem die laufen nicht selbst, sondern das ist halt, du nimmst das halt für selbstverständlich bei Männern zum Beispiel, weil bei Männern, da bemerkt man das nicht, die werden ja quasi protegiert, unterstützt und dann quasi so hier, junger Mensch, junger Mann, du bist ein junger Komponist, dann kannst du jetzt hier langsam so mit älteren Mentoren dann zusammen jetzt dann die Karriereleiter beschreiten. Und das macht, sie ist natürlich viel sichtbarer jetzt, wie sowas funktioniert mit ihr. Und das ist
wunderbar. Und da auch interessant, Jeff Russo hat ja das Thema geschrieben für Strange New Worlds, aber er hat sie wohl auch ein bisschen protegiert. Also da kam wohl
auch nicht nur er, sondern einige.
Auch andere, genau. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr und ich finde es tatsächlich anspruchsvoll. Ich meine, gut, es ist ihr Job, aber ich finde es anspruchsvoll, 45 Minuten neue Musik jede Woche. Das finde ich schon viel eigentlich.
Ja.
Also ich meine, sie hat selber gesagt, dass die Musik, und ich glaube, da können wir ja noch mal ganz kurz das anreißen, wenn wir über das Thema sprechen jetzt, aber die Musik generell ist sozusagen ja auch angelehnt an das Original TOS-Intro und ist so eine Art dekonstruierte Version.
Also das ist das Hauptthema, ja, aber
genau.
Trotzdem nimmt sie natürlich klassisch, also es ist sehr cinematisch, wie sie es macht und nimmt sie aber trotzdem sehr klassische so Elemente. Die Art, wie halt Elemente sind, wie das Figuren Themen bekommen. Ich
lese
einfach mal als kleinen Exkurs, wo es noch ein bisschen anders ist, ist bei Expanse, da kriegen nicht unbedingt nur Figuren Themen, sondern es sind mehr Themen für Situationen, dass teilweise so zum Beispiel, wenn irgendwas, eine Kaskade passiert, dann hörst du im Hintergrund eine bestimmte Melodie, die dir schon vorher sagt, oh, da könnte eine Kaskade
passieren.
Biologisch, was auch immer, halt technisch passieren. Und das ist halt, das fand ich halt interessant, mit einem Freund habe ich drüber geredet, wie halt die verschiedenen Herangehensweisen für Filmscores aussehen können. Also nur es ist halt verschieden.
Richtig, ich glaube aber, dass sie das ein bisschen mischt, weil sie hat nämlich auch gesagt, sie hat auch situationsbedingte
Themen.
Das ist so ein bisschen beides. Also, aber es ist zumindest etwas, was ich auch eher von Filmen kenne und weniger von Serien. Deswegen fand ich das ganz schön, dass das hier nochmal betont wurde. Ja, ja, also schön. Ich habe mich gefreut. Das war ein sehr schönes Feature im Ready Room. Also guckt euch den Ready Room an. Es hat sich wirklich gelohnt für die beiden Folgen.
Wer noch mehr Behind-the-Scenes-Zeug, Infos lesen und sich angucken möchte, Pixomondo Studios machen einen Teil der digitalen Nachbearbeitung für...
Die machen das komplett, ausschließlich.
Und die scheren auf Twitter und Instagram
immer ganz Sachen. Viel. Wahnsinnig viel. Videos, Bilder, Hintergrundsachen. Also wenn euch das interessiert, lohnt sich das. Geht hin und folgt. Instagram,
dann
Twitter... Wahnsinn.
Folge ich denen direkt doch mal, weil bislang sind die an mir vorbeigegangen.
Okay,
ich interessiere mich ja immer für so technisches Behind-the-Scenes-Zeugs.
Eine kurze Anekdote und dann können wir vielleicht starten. Ich möchte sie erwähnen, weil ich sie großartig fand. Benjamin Mitnick, der TV-Editor für Strange New Worlds, der ist von einem Fan ein bisschen veräppelt worden. Und es ist aber, glaube ich, gar nicht gewollt gewesen, dass es an ihn zurückgeht, aber es kam so. Ein Fan hat auf Twitter... hat ein Standbild aufgenommen aus der Folge, und zwar in Folge 102. Da lernen wir ja, dass in den Tricordern Defibrillatoren drinne sind. Und dann schwenkt die Kamera so auf den Tricorder und da steht halt drinne Defibrillator. Und dann hat der Fan einfach das R rausgefotoshoppt und da steht dann also Defibrillator. Und dann hat er gesagt, ich habe einen Fehler entdeckt. Woraufhin das Benjamin Mitnick und sein Team, also die echten Leute von der Serie, 10 Minuten darüber diskutiert haben, wie Defibrillator geschrieben wird. Und wirklich gedacht haben, scheiße, wir haben einen Fehler gemacht. Hat sich jemand vertippt, weißt du? Und am Ende stellte sich raus, nee, der Fan hat nur gefotoshoppt.
Herrlich.
Und das fand ich großartig. Also weißt du, er meinte, es sackt einem so das Herz in die Hose. Und der so, oh mein Gott, hat sich einer vertippt. Und dann... Ich verstehe das Problem nicht. Wieso? Defibrillator wird doch so geschrieben. Und dann ging die Diskussion los. Also ich kann mir das richtig vorstellen. Ja, genau.
Ich finde es eher nicht so lustig.
Ja,
aber
naja.
Weil, ich sag mal so, als jemand mit leichter Legasthenie kenne ich das so oft, diese Panik zu haben, etwas falsch geschrieben zu haben, obwohl ich das schon 10-mal überprüft habe. Und wenn jemand so einen Gag mit mir machen würde, diese Person könnte davon ausgehen, dass ich ganz... sorgfältigst vielleicht darauf achte, irgendwann mal einen ähnlichen Gag mit einer Schwäche von dieser Person zu machen.
Also ich glaube nicht, dass es bösartig gemeint
ist. Nein, natürlich nicht. Es ist witzig gemeint, denke ich schon, aber trotzdem, also ich denke selbst gerade an Arbeitssituationen, wo es halt wirklich auch so mit Öffentlichkeitswirkung ist, wo du wirklich denkst so, nein. Aber natürlich kontextuell ist das jeweils immer anders.
Ja, das war es so, was es an Neuigkeiten gab.
Kommen wir zur Folge 101 von Star Trek Strange New Worlds, heißt im englischen Original Strange New Worlds.
Ja, wir haben keine deutschen Übersetzungen bisher. Also deswegen, ja, es heißt Strange New Worlds. Schön, dass es der gleiche Name ist.
Orakeln wir doch mal. Wie wird sie in Deutschland heißen? Seltsame neue Welten?
Naja.
Wird ein Raumschiff Enterprise die neuen alten Abenteuer?
Ich weiß gar nicht, also ich hab's gar nicht mehr im Ohr. Wie ist denn, das ist ja angelehnt an das Voice-Over, was wir ja am Anfang im Intro bekommen. Da müsste man jetzt nochmal reinhören, wie die deutsche Übersetzung
neue
des Intros
Welten
ist.
Neue Welten oder sowas sagt er. Ich guck's mal nach. Also wenn ihr mal kurz ein Dings machen könnt, Intro Star Trek auf.
Und dann wird das, dann würde ich das nämlich so nennen, ja.
Weil to go where no one has gone before, es ist dort hingehen, wo noch nie zuvor jemand...
Weltraum, Weiten, dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise
und
so weiter.
Ja, soweit wusste ich auch noch, aber was ist... dann kommt ja erst die neue Welt.
Der Weltraum, unendliche Weiten, Text. Mal sehen, was da kommt. Genau, das ist das alte...
bei der Live-Recherche.
Erforschen neues Leben und neue Zivilisationen. Um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Also ja, das also war die alte, dann, das war TOS.
Ja, also wahrscheinlich neue Welten dann, denke ich mal. Also wenn einer sich dran hält. Aber wir wissen ja, solche Sachen werden im Vorhinein immer, also wenn einer Star Trek-Fan ist, weiß er das, aber solche Sachen werden ja immer im Vorhinein im Grunde rausgegeben an irgendein Studio, die das irgendwie übersetzen. Das heißt, bei unserem Pech heißt es dann, ja, irgendwie anders.
Seltsame neue Welten. Oder neue.
Ja, wunderliche Welt.
Aber sehr schön, wir kennen das ja aus den anderen Star Trek Serien auch schon, auch mit When No One Has Gone Before, dass das eben angelehnt ist an dieses Original Voiceover, das wir aus TOS haben, und das fand ich wirklich
und auch
schön.
TNG ist das ja genau.
Genau, TNG war ja auch schon an TOS angelehnt, also es geht alles zurück auf diese eine
Das haben
Geschichte.
Sie ja auch genauso gemacht, also dass Anson Mount das natürlich eingesprochen hat, das habe ich erwartet, weil William Shatner hat das bei TOS gemacht, Patrick Stewart hat das bei TNG gemacht, dann hätte bei Strange Worlds Anson Mount oder was ich vielleicht auch gemacht hätte, das wäre jetzt nur meins, was ich gemacht hätte, hätte gesagt, jede einzelne Person aus dem Cast wird für eine Folge 10 Stück oder weißt du, so von Number One eingesprochen, von Spock, von Uhura und so weiter. Aber das ist natürlich sehr das traditionelle Format. Captain, das ist ja halt quasi so die Erzählung des Captains drumherum, genau.
Ja, ja. Und Anson Mount war auch sehr süß, als er erzählt hat, also er hat sich wie ein kleines Kind gefreut, weil er ja auch schon seitdem er Kind ist, Star Trek Fan ist, als er das einsprechen durfte. Das war so, ich darf das einsprechen. Ich kann das so nachvollziehen, dass man sich da so drüber freut. Das ist wie ich mit meiner Action-Figur.
Ja, genau.
Weißt du, so, genau. Ja, und wir kriegen auch mit dem Intro, wir kriegen eigentlich ein verhältnismäßiges, also wir kriegen eigentlich ein TOS-Intro, aber in 3D, würde ich jetzt mal sagen.
Und es ist also schön.
Ich finde,
der Beginn, gerade der Anfang, wo man erst so diese Fenster angehen sieht und es fast denke, so, oh, sind das irgendwelche Töne? Was ist das? Und ah nee, das sind Fenster.
Und man fängt halt in den Fenstern auch richtig schön klassisch, keine Details sieht.
Ja.
Nur halt diese leuchtenden Fenster halt aus der Enterprise und wunderschön.
Ja, mir gefällt es so. Also es werden verschiedene Teile der Enterprise angeleuchtet oder beleuchtet. Du hast die Fenster, dann hast du ein bisschen die Warp-Gondel, dann hast du die Untertassensektion. Also es ist so, als ob die aus dem Schatten oder aus dem Dunkeln so hervortritt.
Eben,
also
die so langsam
wunderschön präsentiert, genau.
Schönheit dieses Schiffes, weil ich finde das deutsche Wort Warp-Gondel, das ist super, also das ist zum Beispiel etwas, wo ich tatsächlich finde, ist schön geraten, dass die Person, die das übersetzt hat aus dem Warp-Nacelles, diese Warp-Gondeln, das ist schön. Übrigens von wegen Traumjobs bei Star Trek, also du hast ja gesagt quasi so, ja, du hättest gern quasi wie so eine schauspielende Person eine Figur, würde irgendwann mal gerne, aber das heißt, ich muss selbst als Designmensch, als Designerin ja mehr in meiner Freizeit Raumschiffe entwerfen, ich würde so gerne Raumschiffe entwerfen. Inneneinrichtungen machen.
Aber du bist ja Design, also du bist ja im Designbereich unterwegs. Das heißt, die Chance ist zumindest noch gegeben. Die Chance, dass ich in meinem Leben mal Schauspieler werde, die ist, glaube ich, bei 0,0.
Aber was wäre aus dem, was du kannst, könntest du bei Star Trek? Also nehmen wir an,
das
du könntest mal.
Ich übersetze die Untertitel und die. Ich übersetze die Untertitel und die Titel, weil Leute, ihr braucht dringend jemanden, der das kann, sage ich dazu nur.
Genau, du könntest wahrscheinlich eine gute deutsche und schwedische Synchro
wahrscheinlich, ja.
Siehst du, Traumjob bei Star Trek.
Sehr gut.
Marcel, was wär's bei dir?
Ich wäre wahrscheinlich derjenige, der irgendwie die ganzen Displays auf der Brücke zum Laufen bringt. Als ITler oder halt rumrennen und halt sagt, das ist nicht Canon, das ist nicht Canon, das ist nicht Canon,
das
ist nicht
Canon. Das können wir alle. Ich glaube,
und halt Anschlussfehler. Da bin ich auch
Continuity.
Da würdest du im Writers Room, du wirst quasi so einer der Lektoren aus dem Writers Room sein.
Du wärst quasi Kirsten Bayer.
Genau.
Das ist doch genau.
Oder ich wäre einfach der verhassteste Mensch am Set. Weil ich halt erst die Writer zur Verzweiflung treibe, weil ich sage, das ist nicht Canon, das geht so
aber
nicht.
Aber du weißt, was
so
Leonard Nimoy zu Canon gesagt hat. das berühmte Zitat. Also, um es mal zu paraphrasieren. Kanon ist zwar was schön und gut, aber für manche ist es dann so ein Ersatz für die eigene Inspiration und Auslegung eines Stoffes, der auch zutiefst persönlich sein kann. Ja. Um es mal aus dem Gedächtnis zu paraphrasieren.
Ja, mein innerer Monk ist ja bei Folge 3, die wir dann beim nächsten Mal besprechen, so ein bisschen durchgedreht, weil Sternzeiten. Es wäre schön, wenn die innerhalb einer Staffel. Es wäre schön, wenn die innerhalb einer Staffel chronologisch wären.
Aber Sternzeiten werden nie. Also ich verlasse mich auf Sternzeiten.
Wir sagen mal, es wird lose darauf Bezug genommen, wenn man es braucht, und wenn man es nicht braucht, dann ja. Und genauso wie auf die erste Direktive. Das hatten wir ja in TOS, war es ja auch immer so, ach, die erste Direktive, wir brauchen sie gerade, wir nehmen sie mal, aber wir brauchen sie eigentlich auch nicht, deswegen übergehen wir sie jetzt mal. So ähnlich, habe ich das Gefühl, wird das hier in Stranger Worlds auch gehandhabt. Aber lass mich noch gerade zum Ende kommen, zum Vorspann. Da fand ich nämlich noch sehr schön, im Originalvorspann fliegt die Enterprise ja dann immer an so allen möglichen Planeten vorbei, und genau das haben wir hier ja auch. Also in dem Vorspann fliegt dann jetzt auch die Enterprise eben an allen möglichen Planeten vorbei.
Es gibt sogar
oder
ein paar Szenen.
Strange New Places.
Mhm. Es gibt eine Szene, wo es so ein bisschen über so was Eisiges, und ich denke, ach, das ist ein bisschen wie Voyager. Dieselbe Winkel, ähnlicher Stil, wahrscheinlich so eine kleine Anlehnung. Wunderschön. Ach, ja, der ist ein wunderbarer Vorspann, gefällt mir.
Und am Ende landen wir dann auf, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt mal gesagt,
Motor? Ja, der Schiebhorn sowieso.
Also es gab doch immer in den Warp-Gondeln, also vorne dran gab es doch immer diese roten leuchtenden
Bussard-Kollektoren.
Ich weiß nicht, wie die heißen.
Genau, das sind die Bussard-Kollektoren.
Okay, ja, und hier wurde auch also drauf gezoomt auf so einen Bussard-Kollektor.
Und da dreht sich da noch drin, und das ist
ja,
dann so.
Ja, es war so toll. Und ich dachte, noch mehr Toss hätte man nicht werden können. Das war so schön. Und am Ende haben wir dann natürlich die Schrift im gleichen Font tatsächlich wie bei Toss auch, und aber in 3D. Und das finde ich so schön, weil ich finde, das fasst diesen Vorspann so schön zusammen. Wir haben im Grunde einen Toss-Vorspann, aber in 3D. Also mit viel, viel näherer, viel mehr Details, viel besseren Aufnahmen, viel tolleren Planeten. Aber im Grunde ist es eigentlich so ähnlich wie der Toss-Vorspann. Man hat also ganz, ganz viel Anleihen genommen, was wir ja eigentlich auch alle gerne wollten. Und das ist beim Thema nämlich genauso. Also das Thema, das wir hier bekommen haben, um jetzt nochmal kurz auf die Musik zurückzukommen.
Das von Jeff Russo, genau.
Richtig, das von Jeff Russo. Jeff Russo hat gesagt, sie nehmen das Original-Toss-Thema und dekonstruieren das.
Ja.
Und er hat sich bewusst gegen eine Stimme oder zumindest sowas Ähnliches wie eine Stimme entschieden. Also ich glaube, das heißt ja
Theramin.
Theramin, richtig, danke. Das ist das gleiche Instrument, das auch in Doctor Who benutzt wird. Also wenn einer nicht weiß, dieses, das klingt wie eine Stimme, aber keine Stimme ist. Genau. Und er hat sich also bewusst dagegen entschieden und wirklich nur instrumental gearbeitet, was ich aber eine gute Entscheidung fand. Er hatte auch kurz überlegt, ob er wirklich irgendwie, ja, also eine Stimme nehmen soll. Ich glaube, das wäre zu nah an Toss gewesen. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn man dieses Thema hört, dann finde ich, klingt es schon sehr nach Toss, aber auch irgendwie wieder nicht. Also er hat es ganz gut geschafft, das irgendwie neu zu machen.
Dass es kein Abklatsch ist, sondern
richtig.
Das ist so wie eine gute Coverversion. Bei Musik ist meistens eine Neuinterpretation des Stückes, das also nicht einfach nur nachgespielt, sondern tatsächlich mit anderen Mitteln gut gemacht und dem Stück quasi so in dessen Wesen entsprochen, aber dem ein völlig neue Haptik und Interpretation gegeben. Und so wie eine gute Coverversion funktioniert, hat der das eben auch mit dem Toss-Thema gemacht. Mhm. Fantastisch.
Und am Ende natürlich noch die letzten vier Noten. Also ich finde, am Anfang kriegen wir die Original, dieses Ding, Ding, Ding,
Ding.
Also dieses, und am Ende kriegen wir
dieses,
so auch ganz kurz dieses, wie heißt es,
Theramin?
Genau. Und das sind so zwei Originalanklänge. Also da läuft mir ja die Gänsehaut sofort irgendwie so die Arme hoch, weil es ist halt original. Und das ist einfach schön. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Vorspann gesehen. Ich habe Ensign Nord, ich habe die Stimme gehört, dieses Voice-Over. Ich habe diese Enterprise gesehen und wie das Ganze gemacht wurde und die Schrift und die Musik und alles zusammen. Das alleine hat mir schon, bevor ich überhaupt die Serie gesehen habe, gereicht, um zu sagen, ich werde es lieben. Also ich hatte da wirklich, ich war enorm gerührt von dem Ganzen und das war jetzt auch wieder so. Also immer, wenn ich diesen Vorspann sehe, bin ich irgendwie sehr gerührt. Ich weiß auch nicht, warum.
Das ist, vielleicht macht ja auch so einen guten Vorspann aus.
Weil also so viel Kindheitserinnerung auch drinsteckt vielleicht. Ich weiß es nicht.
Ja, klar, also ich muss sagen, ich habe extra, als es rauskam, habe ich das extra nicht geguckt, weil ich das, ich persönlich ohne den Bezug zur Serie, ist es für mich nicht so gut einordnenbar. Da hätte ich vielleicht irgendwie ein paar Vorurteile gehabt oder das nicht richtig genießen können. Und dann habe ich drauf gewartet, dann guckst du es richtig eingebettet in dem Ganzen mit der Folge und da hat es mir sehr, sehr gut gefallen und es ist jetzt tatsächlich, also dieser Vorspann rückt so langsam hoch. Das Lustige ist, du hast sogar am Ende, und zwar das passiert immer wieder, wir müssen auch darüber reden gleich, ist das wie Star Trek immer wieder sehr subtil und das ist eine gute Sache, Expanse zitiert. Und der Vorspann von The Expanse ist einer der wunderschönsten Vorspände, die es gibt. Punkt. Und da hat man also rein nur optisch am Ende diese, wie diese Planeten mit der Sonne und übereinander liegen, so Monde, ist so ein bisschen wie das Ende von Expanse, aber in Strange New World ist noch mehr mit Expanse verwandt, aber da kommen wir dann später dazu.
Oder zitieren beide vielleicht was anderes? Kann das auch
sein? Nee, das ist schon, also die beiden Serien wurden ja auch beide in Toronto gedreht. Es gibt ja einige Schauspieler, die ja überlappen. Zum Beispiel der Schauspieler, der in Disco den Ruan Taka gespielt hat, spielt einen unheimlich guten Bösewicht in The Expanse. Daher dir nochmal, Britt. Du wirst Taka sehen.
Ja, wir haben eigentlich seit einem Jahr haben wir das gleiche Gespräch. Britt, wo bist du immer noch in Staffel 1. Guck weiter. Okay, Britt, wo bist du? Immer noch in Staffel 1. Also irgendwie.
Du bist quasi, weil du wirst dann auch.
Soll ich mir für die Diskussion zukünftig einfach irgendwo ein Schnipsel aufs Soundboard legen? Britt, wo bist du? Immer noch in Staffel 1.
Ja, weil ich finde Staffel 1 so zäh, aber du hast ja gesagt, ab 2 wird's besser.
Bitte, tu dir den Gefallen, weil schon allein, wenn du dann Staffel 2 guckst, dann weißt du, wenn du diesen Charakter siehst, der eben von, ich glaube, Sean Doyle heißt der Schauspieler, der den Taka spielt und da halt eben einen UN-Politiker in Expanse, dann weißt du halt auch so scherzmäßig so, ja, der Mann, zu dem Taka will, ist eigentlich jemand ganz anders als sein Co-Wissenschaftler, aber das wissen wir halt noch nicht. Und warum er überhaupt da auftaucht, weil ich habe mit meinem besten Freund, wo wir also die Folge gesehen haben und dann kommt der Sean Doyle auf die Brücke der Disco und er so, wie? Oh, wurde er so weit in die Zukunft gekickt? Das war ein Scherz, das ist kein Spoiler für die Expanse.
Aber kommen wir zurück zur Folge.
Richtig, ich wollte nämlich sagen, das, was wir jetzt für den Vorspann gesagt haben, nämlich, dass sie es super geschafft haben, diese Anlehnung an das Alte, aber doch trotzdem irgendwie neu, also diesen Retro-Schick in modern, genau. Das, finde ich, haben sie für die gesamte Serie geschafft, sowohl für den Cast, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich finde, die haben sehr gut gecastet, wenn wir gucken, wie die alten Figuren anlehnen und es ist auch nicht immer so, dass die optisch unbedingt so aussehen, 1:1 wie die Figuren, obwohl es Ähnlichkeiten gibt, ich meine gerade Anson Mount natürlich als Pike, ich finde, das ist schon der gleiche Typ Mann, der da gecastet wurde zum Beispiel, während bei Celia Gooding ich zum Beispiel nicht finde, dass sie der Original Uhura so wahnsinnig ähnlich sieht, was so ihr Gesicht und so angeht, aber ich finde, sie haben es super geschafft, so diesen Spirit, den Charakter an sich, den einzufangen. Und wir befinden und wir sind ja hier auch an Stellen, was diese Figuren angeht. Die Figuren sind ja eben nicht die Figuren, die sie in TOS sind, sondern bei Uhura zum Beispiel, sie ist Kadett, sie ist noch in der Entwicklung. Das heißt, ja, es lastet sozusagen dieser Legacy-Character immer auf den Schultern der Figuren. Bei Ethan Peck und Spock ist es ja auch so. Aber die sind an Stellen in dem Verlauf des Charakters, in der Biografie des Charakters, wo sie trotzdem frei spielen können. Und das darf man eben nicht vergessen. Und das haben sie super geschafft für die Charaktere und das haben sie auch super geschafft fürs Design. Also ich kann mich nicht nicht, ich könnte es nicht mehr loben. Ich liebe dieses ganze Design, ob das die Klamotten sind, ja, die Uniform oder auch das Schiff.
Ich muss Zeit haben für mein, ich habe ja hier so ein, ich habe mittlerweile ist es sogar veröffentlicht, aber es ist nicht sehr viel drauf. Ich habe einen Artikel geschrieben, ist, wie richte ich, welche Regeln muss ich einbehalten, damit meine Wohnung ein bisschen wie ein TNG-Quartier aussieht. Und ich bereite gerade zwei Artikel vor. Eins über das Design in Star Trek Picard und eins über das Design in Strange New Worlds. Mhm. Und also das Interior Design bei Strange New Worlds und also die ganzen Requisiten, gerade wenn es so um Tisch, also die ganzen Tischsachen geht, Essenssachen, die Weingläser. Holy moly, das sind genauso Weingläser, die ich mir, Weißweingläser, die haben sie für Rotwein verwendet, aber die ich mir jetzt auch noch holen will. Ich habe sowieso den einen Artikel, den ich jetzt schreibe über Picard, da gehe ich darin, warum haben sie dieses Weinglas gewählt in genau dieser Form und was kannst du denn davon ableiten, wie denn der Wein von Picard schmecken würde?
Ah, okay, ja, sehr schön. Also ich finde das super, dass man so ins Detail gehen kann.
Ja, muss man.
Ich bin sehr gespannt. Also, aber das war so nochmal ein allgemeines Lob, das hätte man am Ende der Folge auch sagen können. Ich habe es jetzt einfach mal vorgezogen, weil ich das einfach für diese ganze Serie so stimmig finde.
Und was toll ist, wegen Einrichtung und TOS und so weiter, wo sie also in dem, wo man in dem Mace Hall oder halt diese Kantine, Barraum ist. Die Tische und Stühle sind diese Tulip Chair und Tables. Fällt jetzt der Designer nicht mal ein, aber es ist ein klassischer Modern Design, Mitte 20. Jahrhundert. Und diese Einrichtung wurde eben auch in TOS verwendet. Und das hat genau diesen Designklassiker aus dieser Zeit, also ich schaue das jetzt wieder mal live Recherche, Tulip Chair Table, das ist legendär. Aerosarinnen, genau, gibt's bei Knoll. Und genau diese Tische und Stühle sind auch noch erhältlich. Und daher, wer sich das leisten kann oder halt ein Dupe, also ein nachvollzogenes Möbelstück, das ist also das Stichwort für diese Möbelstücke. Also wie eben wie so ein bisschen tulpenartig eben aussehen, so reingegossen, ja.
Ja, wunderbar, sehr schön. Also das ist wirklich ein weites Feld und sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da sind wir gespannt, wenn du deinen Artikel schreibst, da werden wir auf jeden Fall zu verlinken.
Ich verlinke jetzt einfach mal nach Knoll diese Tische und Stühle und wer das erste Bild direkt sieht, sagt, ah, stimmt, so sah das da drin aus.
Ja.
Und ich werde das jetzt auch in die Shownotes machen für euch, damit ihr direkt hingehen könnt.
Genauso wie eben so ein bisschen so alles, also so das ganze Retro-Design, aber Neues. Genauso habe ich das Gefühl, dass wir für die Folgen klassische Star Trek Tropes bekommen, also pro Folge einen bisher.
Ja.
In dieser Folge ist es jetzt so, wir bekommen natürlich, es ist die erste Folge, das heißt, es müssen die Charaktere etabliert werden. Natürlich nicht, es ist kein so großes Unterfangen, wie wenn das jetzt ganz unbekannte Charaktere wären, denn im Grunde kennt man ja die meisten der Charaktere schon ein bisschen, eben aus TOS, aber trotzdem ist es so, dass hier also Stück für Stück einzelne Charaktere vorgestellt werden, bei Charakteren, die wir schon kennen, wie Spock und Pike, da wird uns gezeigt, wo sind sie aktuell, nach eben der großen Abschlussgeschichte in Discovery, wo sind sie aktuell und wie geht es dann weiter, und dann kriegen wir aber natürlich auch noch ein bisschen andere Crew vorgestellt. Und das klassische Trope, das uns hier präsentiert wird, zumindest habe ich das so rausgelesen, ist eben Erstkontakt, beziehungsweise in Kombination damit Erstkontakt und Rettungsmission. Das sind ja zwei Dinge, die wir in TOS ganz, ganz oft haben. Also eigentlich nicht nur in TOS, in allen Star Trek Serien. Also sie werden geschickt, um jemanden zu retten und oder müssen den Erstkontakt ausführen. Und das sind genau die zwei Sachen, die wir jetzt hier auch haben in 101.
Oder halt im Fall von Voyager. Oh, wir brauchen mal wieder irgendwas, um irgendein System zu replizieren, weil wir brauchen irgendeinen Vorwand, warum wir jetzt genau in dieses System fliegen. In der Folge 101 sehen wir als Cold Opening halt, wie Alarm so ein Stück weit ausgelöst wird in einer sehr militärisch anmutenden Anlage, weil sie halt was entdeckt haben, und dann sieht man halt, oh, als das Bild scharf wird, das sieht sehr, sehr, sehr stark nach einem Starfleet-Raumschiff aus. Und dann cutten wir da erstmal weg und sind dann im zweiten Cold Opening wie und sehen ein sehr winterliches Montana, wo unser Rauschebart-Captain halt mit seiner Zukunft hadert so ein wenig.
Und was ich da schon cool fand, einfach diese Windräder. Hallo.
Ja,
hallo.
Also ich habe
im 23. Jahrhundert braucht man noch.
Im 23. Jahrhundert gibt es offensichtlich immer noch oder schon wieder oder vielleicht vermehrt Windräder, ja.
Und dann halt in diese sehr winterlichen Residenz von Pike, die natürlich eine Anlehnung ist an das Haus von Kirk, das wir in Generations sehen, ist sogar dann auch noch die Sache mit der Captain, der gerade nicht im Dienst ist, in seinem Landurlaub quasi bereit reitet ein Frühstück vor in seiner holzigen Küche für eine Frau, mit der er zusammen oder zumindest Zeit mit verbringt. Und wie dann der schöne Bruch war eben, dass es nicht eine Frau ist, die sonst alleine auf ihn warten würde, sondern die selbst in Starfleet ist, richtig, die selbst ein Captain ist und quasi also so ein kollegiales...
Das klassische Rollenbild um 180 Grad gerät. Er ist derjenige, der zu Hause sitzt,
ja,
und sie ist diejenige, die halt
rausgeht.
Genau. Ja.
Und gleichzeitig hat auch die Dynamik mich ein bisschen an die Dynamik zwischen Archer und Hernandez aus Enterprise erinnert, die halt beide Captains sind, beide so ein bisschen was miteinander haben, aber nicht so dieses kitschig-romantische, sondern diese Wertschätzung sich gegenüber und sagen, ja, wir haben eine erotische Anziehung und dann leben wir das auch, aber wie Erwachsene. Und das fand ich ganz toll, dass diese Dynamik wieder bei Strange New Worlds reingeflossen ist. Sehr schön.
Ich finde, es hatte auch so ein bisschen so, es hatte eher so ein Friends with Benefits Vibe. Also es war relativ entspannt und nicht so ein, oh mein Gott, ich bin so verliebt Vibe. Das fand ich sehr erfrischend, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja.
Ja.
Und, also Pike ist ja in Montana, weil er mit sich hadert. Er hatte ja in Through the Valley of Shadows die Vision eben von seiner Zukunft, wo er ja dann am Ende, das wissen wir aus The Menagerie oder eben auch The Cage, aber aus der Doppelfolge The Menagerie, wo wir ja dann erfahren, dass er eben in diesen Unfall verwickelt ist und dann am Ende im Rollstuhl sitzen wird, zum Teil auch mit, zum Teil eben verbrannt. Und das sieht Pike als eine Art Todesurteil an. Er sagt, der Mensch, wie ich jetzt bin, der wird dann eben an sterben. Und mit diesem Wissen hadert er und weiß eben nicht, ob er noch als Captain in Starfleet arbeiten kann mit diesem Wissen. Und das ist durchaus ja verständlich. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass wir hier einsteigen mit einem Pike, der sich eben nicht sicher ist. Also dass er es nicht einfach so abschüttelt, wie es ja sonst in Star Trek immer war, sondern dass er eben nicht weiß, was er machen soll. Und das Dumme daran ist aber dieser klassische Satz, der öfter mal dann kommt in dieser Folge, it's classified. Also das heißt, er darf eben nicht sagen, worum es geht. Also Captain Batel sagt ja zu ihm, ja, also vielleicht sollten wir mal drüber reden. Und der so, über was denn? Ja, über das, was dich irgendwie die ganze Zeit zu schaffen macht. Und dann sagt er, it's classified. Und lustigerweise ist es offensichtlich classified auch für die höherrangigen Leute, weil wir später erfahren, dass April
Gefallen einfordern musste.
Nicht, ja, aber es auch nicht wusste. Also der ist auch nicht, also es wird wirklich nur derjenige ins Vertrauen gezogen, der es in dem Moment wissen muss, also so eine Need-to-Know-Basis.
Ja, mir wussten das trotzdem noch zu viel, aber dazu kommen wir
aber
später.
Aber ich kann mir davon ausgehen, dass Ash Tyler, diese ganze Sache noch über Ash Tylers Schreibtisch ging und Ash Tyler dann entscheiden musste, ob das dann rausgegeben wird oder nicht. Das
übrigens ist ein sehr schönes
Headcanon.
Sehr schönes Detail. Pike liebt ja Pferde, das sagt ja in Discovery,
The Cage.
Richtig, aber in Discovery sagt ja Una nochmal ja und also er mag ja Pferde sehr gerne und ich dachte so sehr, sehr schön, dass hier dann auch er gezeigt wird, wie er da eben rumreitet im Schnee. Ja.
Ja, er ist ein Pferdeboy.
Und was auch noch gezeigt wird, unabhängig jetzt von der Einrichtung seiner Wohnung, was ja sehr spannend ist, da mal zu gucken, auch im Hintergrund, was hängt da für Bilder, was steht da so rum und so. Aber er guckt auch, also es steht da auch ein Fernseher, er guckt The Day the Earth Stood Still, was ja auch so ein ganz, ist wirklich ein Sci-Fi-Klassiker. Also wenn ihr den nicht kennt, guckt euch den auf jeden Fall an.
Kenn ich
und,
nicht.
Wo kann man den gucken?
Ich glaube, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob der streambar ist. Es würde mich wundern, wenn der über Amazon oder so nicht irgendwie zu kriegen ist. Aber das ist wirklich ein Klassiker, den kriegst du auch für kleines Geld auf Video. Ja. Also wenn du irgendwo guckst nach einer gebrauchten DVD, für 2, 3, 4 Euro wirst du den kriegen, problemlos. Ja. Und das ist also wirklich ein echter Sci-Fi-Klassiker, der übrigens so ein bisschen auch widerspiegelt, was hier in Strange New Worlds passiert. Deswegen glaube ich auch diese Referenz, weil es darum geht, dass eben ein Außerirdischer auf der Erde landet und sozusagen die Erde warnt und sagt, Leute, wenn ihr so weitermacht, wie ihr jetzt lebt, dann wird die Erde kaputt gehen. Und die Menschheit das natürlich nicht so positiv auffasst, wie es gedacht ist. lustigerweise, Regisseur von The Earth Stood Still, also war Robert Wise, und den kennen wir ja auch, der hat in, war das Star Trek 4 Regie geführt? Ich glaube, Star Trek.
Nee, Robert Wise. Nee,
4 war, war Leonard Nimoy, Star Trek.
The Motion Picture.
War das 1 oder?
Ja, sicher Robert Wise war.
Dann war es 1. Also, das auch nochmal ein schönes Meta-Ding, so nach dem Motto, ach guck, ja, hier auch nochmal Anknüpfungspunkt. Das fand ich sehr, sehr schön, dass das so gezeigt wurde.
Ich habe übrigens inzwischen nachgeschaut, den Film zu finden ist echt schwierig. Apple hat ihn drin.
Ja.
Und Microsoft. Und das war's.
Es ist aber wirklich eigentlich einer der Klassiker. Also wenn man sich so ein bisschen Zeit
braucht, dann gebrauchte DVD bei kostet bei Amazon 3,50 Euro.
Ja, also genau, das habe ich mir gedacht, das ist, als DVD kriegst du das für echt kleines Geld. Und das lohnt sich auch. Also das ist so ein bisschen wie wenn man, keine Ahnung, was gibt's denn für ein bekanntes Genre, wenn man sagt, man hat deutsche Gedichte, man liest deutsche Gedichte und kennt Goethe nicht. So ähnlich. Also deswegen, ich würde es euch wirklich empfehlen. Aber also es ist
ich
natürlich
den nicht,
ein Kind
ich davon
der Zeit.
Gehört, aber ich habe andere alte Sci-Fi-Filme gesehen.
Es gibt ein Remake.
Ja, die Sache ist, mit alten Filmen ist halt das, wenn du ein bestimmtes Alter hast und einen alten Film nicht gesehen hast, weil der einfach gerade mal nicht im Fernsehen lief, niemand das auf Video in deiner Umgebung hatte und du das irgendwie auch nicht gekauft hast. Heutzutage im Streaming wird das halt langsam einfacher. So geht's mir zum Beispiel, warum ich jetzt die Studio Ghibli Sachen jetzt so nach und nach gucke, weil ich die jetzt zugänglich habe und dann eben diese kulturellen Wissenslücken auffüllen kann.
Ja. Es ist auch, glaube ich, eher ein Film, der in den USA bekannter war, weil es eben ja ein US-Film ist. Aber ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, nur es ist natürlich trotzdem ein Film, das ist ein Kind seiner Zeit, also das muss man bedenken. Aber trotzdem sind da sehr schöne Themen schon drin, die sehr Star Trek-artig sind, sagen wir so. Das fand ich ein schönes Easter Egg, das hier eingebaut worden ist. Und dann kommt auch schon eigentlich Robert April ins Spiel, denn der versucht wohl die ganze Zeit Pike zu erreichen und Pike ignoriert ihn einfach, weil er ja sich nicht entscheiden möchte, was er jetzt in Zukunft macht mit sich und seiner Karriere. Und Pike taucht dann da einfach auf und landet mit seinem Shuttle. Und da gibt's ja diese Szene, wo Pike mit seinem Pferdchen reitet und dieses Shuttle an ihm vorbeifliegt. Und ich finde, das sah für eine Sekunde so aus, als würde Pike versuchen, mit dem Lasso das Shuttle zu fangen. Es war es nicht, aber ich fand das sehr, sehr schön, wie das gefilmt war. Und, April landet dann und sagt ihm, okay, Pike, Una ist in trouble, also ihr, es ist was passiert. Sie ist auf eine Mission gegangen und hat sich jetzt nicht nochmal gemeldet. Und ich möchte, dass du auf die Enterprise gehst und nachschaust und guckst, was los ist und sie rettest. Und da fand ich den Satz so schön, als er meinte, your first officer doesn't do downtime well. Mine used to be a lot like that. Sprich, dein erster Officer, sie ist ja number one, kann nicht so gut mit Urlaubszeiten, mit Pausenzeiten umgehen. Meiner,
Notch, wer das wohl
ja,
war.
Genau, also meiner war auch so. Also ich kenne das. Und hier müssen wir wissen, Admiral Robert April ist der erste Captain der Enterprise und Pike war unter ihm Number One. Also Pike war seine Number One. Das ist genau die gleiche Dynamik, die jetzt eben Pike mit Una hat. Und das finde ich einfach ganz, ganz schön. Das gefällt mir, so dieses Spiegeln der Geschichte.
Und auch halt, wie er Pike so keine Wahl ist, sondern du machst das jetzt, letzten Morgen.
Ja. Und hier übrigens auch noch meine Frage an euch. Ich habe es ein bisschen mit Tao Tao besprochen in der letzten Folge. Und zwar, wir kennen die Figur von Admiral April aus der Animated Series, nämlich Folge 206, The Counterclock Incident, die ich mir ja auch nochmal angeschaut hatte. Und da ist die Figur eingeführt worden. Und ich wollte euch fragen, was ihr von der Figur von Admiral April denn haltet. Also ich meine, er kommt ja später auch nochmal in der Folge drinne vor.
Auf jeden Fall kriegt er keine Badmiral-Gefühle. Es fühlt sich eher so wie Cornwell an. So, ja, wir sehen den wahrscheinlich noch öfters, ja.
Ja, ich finde den auch eigentlich sympathisch, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Er machte eine ganz gute Figur, fand ich. Okay.
Ausnahmsweise mal ein netter Admiral, weil sonst, wenn man sich an Nechayev und Co. erinnert, oh.
Aber ja. Was ist mit dem Admiral und mit und eben mit Cornwell zum Beispiel? Das sind auch nette Admirals. Also
ja,
bitte.
Aber in den fünf klassischen Serien, da waren ja die Admirals meistens eher Badmirals.
Ja, stimmt.
Wobei ja Forrest
Admiral
auch schon.
Admiral Forrest war sehr nett. Ja. Und Admiral Ross war so Mixed Bag, aber eher weniger Badmiral als einfach.
Gegenüber Sisko war okay, aber
bei Bashir, ja.
Genau, hatte halt kein Problem mit dem, was Section 31.
Ja, mit den Leder Boys.
Genau, mit den Leder Boys. Und danach, also Witter ist, nachdem dann halt Pike zurückbeordert wird, ja, bekommen wir erstmal zu sehen, so, was macht Spock eigentlich in der Zwischenzeit? Und bevor dann später gecockblockt wird von...
Also Spock ist auf Vulkan, nämlich in Ra'al, eine Stadt, von der wir schon mal gehört haben, weil nämlich in Voyager... wie heißt hier unser Vulkanian Voyager? Gott.
Tuvok.
Namensfindungsstörung. Tuvok.
Tuvok ist das der Heimatort von...
Nein, Tuvok erzählt... Naomi Wildman eine gute Nachtgeschichte, die in Ra'al spielt. Auch sehr schön Meta. Also das ist ja
sehr schön. Und ja. Sie sind in einem Restaurant. Also wir sehen
richtig.
Jetzt quasi hier ein Vulkanetron-Restaurant.
Und ganz ehrlich, ich musste so lachen, weil ich weiß
und
nicht, ob die uns absichtlich getrollt
denkt,
haben.
Sei gegrüßt. Mhm.
Ja, also ich weiß nicht, ob die uns absichtlich getrollt haben, denn wir kriegen hier ja einen klassischen Heiratsantrag zu sehen. Lustigerweise aber in dem Fall macht es die Frau dem Mann und nicht, wie wir das sonst immer aus diesen Klischees kennen, der Mann der Frau.
Menschenklischee.
Richtig. Aber das Witzige daran ist, also ich glaube, die trollen uns ein bisschen, weil wir haben den ganz klassischen Heiratsantrag öffentlich im Restaurant. Also noch mehr Soap Opera, Comedy und so, also Meta,
ja.
Hätten sie nicht sein können. Das fand ich so schön, weil das ist quasi die Vulkan-Variante von dem Heiratsantrag im Restaurant. Und in dem Fall ist es so, dass also T'Pring
die Frage ist, wie heißt diese Soap-Opera denn auf Vulkan? Logische Zeiten, unlogische Zeiten?
Ja, wahrscheinlich. Nein, die heißen Frage-Antwort. So, weißt
genau.
Du, die haben doch immer in ihrem Gespräch, wo sie mal Frage-Antwort, Frage.
Genau, so wahrscheinlich heißt es so. Inquiry, Answer. So
genau.
Heißt es wahrscheinlich. Inquiry and Answers. The Logical Soap Opera.
Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier waren gleich einige Dinge, die ich großartig fand. Zum Ersten, wir kriegen natürlich gleich gezeigt, Spock hat eine Freundin. Und offensichtlich nicht nur eine Freundin, sondern die haben sich gerade verlobt. Also da ist wohl ein bisschen mehr. Ich meine, wir wissen aus Amok Time, aus der Originalserie ja, dass sie sich als Kinder versprochen worden sind und dass sie eben heiraten sollen. Und hier kriegen wir aber gezeigt, dass da offensichtlich wirklich eine Beziehung auch vorher schon stattfand. Das haben wir ja in TOS nur erzählt gekriegt, aber nicht gesehen.
Vor allem, wenn wir jetzt noch das sehen, was wir in Star Trek Picard erfahren haben, ist, dass das bei den Romulanskis genauso ist. Also die Spitzohren, egal welche Sorte, also Menschen haben ja diese Angewohnheit aufgegeben, also meistens aufgegeben, aus Gründen.
In
meisten Kulturkreisen, dass also Kinder einander versprochen werden. Und das scheint also so bei, auf Romulus und auf
Leuten. Richtig.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, also das weiß man nicht, weil das nie etabliert wird, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch nur in bestimmten Hierarchien
Kreisen.
Stattfindet. Also in höheren Familien irgendwie so, dass halt die entsprechenden Kindern höher gestellterer Familien an Kinder von höher gestellteren Familien versprochen werden. Aber das ist Spekulation. Das weiß ich natürlich nicht. Das wird nie gesagt.
Ja, stimmt, weil T'Pol hat ja auch ihren quasi versprochenen vielleicht Gatten, der dann auch sagt, ja komm, ich will die Scheidung.
In End of Time, richtig.
In T'Pol meine ich jetzt.
Ach, T'Pol, Enterprise.
Halt ist halt immer wieder so immer wieder mal so vorkommt. Und gut, bei Tuvok wissen wir nicht,
aber der ist verheiratet.
Der ist ja schon verheiratet, richtig. Und alles ist ja schon mit Kindern und allem.
Genau. Und hier ist es natürlich jetzt so, also wir kriegen auch noch ein paar Details, die ich auch sehr nett finde. Und zwar erstens, offenbar tauscht man auf Vulkan nicht wie bei den Menschen Ringe aus, wenn man sich verlobt, sondern Ketten oder Kettenanhänger in irgendeiner Form. Zumindest ist es hier so.
Also ich hätte irgendwie mit Lesezeichen oder sowas gerechnet.
Lesezeichen. Ein Goldes. Aber diese Pyramide, aus der das rauskam, sah ein bisschen aus, wie heißt das wieder, was der Surak dem Archer gab.
Diese
Kirschformen.
Ja. Kirschara, genau. Also so ein bisschen. Oder halt ein Vulkanetten-Holokron.
Also die Formen sind schon sehr, sehr vulkanisch. Also das finde ich auch sehr von der Formsprache her auch wunderschön getroffen. Zweitens, es gibt wohl klassische Paarungsfarben und die klassische Paarungsfarbe ist Silber, was so wunderschön zurückdeutet zu Enmerk Time, denn da haben alle Silber getragen. Ich habe extra nochmal reingeguckt. Sie hatte ja dieses silberne Minikleid, aber auch die ganzen Wachen, die dann da standen, um diesen Kampf zu beobachten, die waren auch alle in Silber gekleidet. Also offensichtlich ist es also eine klassische Paarungsfarbe wie oder Pärchenfarbe, wie Spock das bezeichnet. Und dann ist es wohl so, und dann haben wir natürlich den Klassiker, ich meine, das hat Fanfiction-Autoren jetzt 60 Jahre lang umgetrieben. Wie ist es nochmal mit dem Ponfar? Wer nicht weiß, Ponfar ist die Zeit bei Vulkaniern, in der sie Sex haben müssen, sonst sterben sie. So ähnlich, so ein bisschen, ich weiß, also vielleicht so ein bisschen vergleichbar, also es ist jetzt schwierig zu sagen, aber so ein bisschen vergleichbar vielleicht wie bei Tieren, wenn sie Hitze haben.
Rollig sind, genau.
So ein bisschen. Und das Ding ist aber, man hat halt nie so viel wirklich gewusst über Ponfar, außer dass es das eben alle 7 Jahre bei den Vulkaniern gibt. Und jetzt erfahren wir, dass ja offensichtlich Vulkanier auch außerhalb von Ponfar Sex haben können. Das war auch nie klar, ob das wirklich
Sex
oder
haben
nicht.
Können oder ob sie es halt wollen, das denke ich. War halt die Frage.
Die Frage ist halt auch, können sie außerhalb des Ponfars zum Beispiel Kinder kriegen? Vielleicht ist ja das, also die Frage ist, warum gibt es das Ponfar? Also vielleicht können sie auch nur innerhalb des Ponfars Kinder zeugen. Also man weiß es nicht. Das sind alles Dinge, ich habe 1000 Fanfictions in meinem Leben gelesen.
Werden sie dazu aufgefordert, sich lieber ein Zimmer zu nehmen, als sie dann anfangen im Restaurant zu knutschen?
Und das war das Allerbeste.
So süß.
Das war, wie gesagt, da trollt uns irgendeiner. Erst haben wir den Heiratsantrag im Restaurant, die öffentliche Übergabe des Verlobungsgeschenks und dann für vulkanische Verhältnisse auch noch dieses zügellose Knutschen in der Öffentlichkeit, was ja für die Vulkanier gar nicht geht. Ich habe so gelacht und dachte, wer auch immer das geschrieben hat, ich liebe dich.
Vor allem dann am Ende, wie sie dann tatsächlich in ihrem Zimmer sind, natürlich unheimlich schön eingerichtet, mit einer tollen Aussicht, aber Spock halt leichter bekleidet als sie, das muss ich zum Beispiel auch jetzt mal, weil ich ja sowas immer wieder gerne kommentiere, er halt natürlich nackter als sie.
Also
und
nackter Oberkörper, genau.
Nackter Oberkörper und halt dann natürlich auch der Pike stört die quasi bei ihrem Stell dich ein und dann sagst du, ach Spock, bist du nackt.
Und dann kommt sie noch so von hinten und zieht sich ihr Mäntelchen drüber und sagt, nein Chris, aber er wäre es fast gewesen. Wir waren gerade dabei sozusagen und ich fand das so schön, das war so vulkanisch, einfach zu sagen, du störst und wir wollen Sex haben.
Genau.
Und was ich auch sehr interessant fand hier, war, dass offensichtlich T'Pring Chris kennt, beziehungsweise die kennen sich. Während Kirk T'Pring nicht kennt. Also sehr interessant zu sehen auch, da ist offensichtlich eine andere Dynamik auch zwischen Pike und Spock. Das fand ich sehr spannend, dass da offensichtlich eine Familiarität zwischen zumindest T'Pring und Chris auch ist.
Es braucht ja auch einen gewissen Unterschied, weil ich meine, wenn T'Pring und Kirk sich nicht kennen, dann macht's ja auch Sinn, warum Kirk nichts von Michael weiß.
Eben. Ja, 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 natürlich. Und es ist it's classified, sag ich nur. Ja, übrigens, ich finde die Besetzung von, ich glaube, man spricht sie Gia Sandu aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Schauspielerin, die Tipping spielt, auch ganz groß, auch hier wieder sehr, sehr gut gecastet.
Ja, also eben. Im Vergleich und auch sehr, zu so, genau, also ich fand auch Charakter ganz gut gezeigt und es, die, also vor allem, weil bisher sowas Vulkan, was so die Liebe betraf, was es so gab, wirkte manchmal so sehr, wie könnte man sagen, sehr archaisch.
Ja, 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 absolut.
Im Gegensatz und manchmal so ein bisschen so, seltsam und das wird jetzt sozusagen Vulkan und die Liebe etwas so offener, flockiger gezeigt. Das haben wir ja auch bei Disco drüben, wie halt Saru und Tarina sich ja auch annähern, also so die Zwischenspezies Liebe und die sich halt gegenseitig so umeinander füßeln.
Ja,
und
ja.
Da finde ich, also macht das neue Star Trek auf jeden Fall eine gute Figur, was also wie immer sagen könnte, so Vulkanetten und die Liebe.
Wir haben jetzt Pike, der dann eben zu Enterprise unterwegs ist und das Schiff im Raumdock sieht. Das hat mich tatsächlich erinnert an The Motion Pictures, wo wir ja den klassischen Blick auf das Schiff haben. Und sehr schön hier auch, er ist unterwegs in einem Shuttle zur Enterprise, das Stamets heißt.
Und ich denke,
ist
so die...
benannt nach, wahrscheinlich Post. Nach Paul Stamets von der Discovery.
Genau. Der ja nach einem real lebenden Wissenschaftler benannt ist.
Einem Pilzwissenschaftler benannt ist.
Ja, okay, gut.
Genau. Und ich denke mal, das war, könnte man in Universe sagen, dass die Disco-Crew ja schon bekannt war, aber halt so als zu tot erklärt worden ist. Und dann, um die zu ehren, vielleicht irgendwie eine ganze Flotte Shuttles irgendwie nach dem benannt ist, dass vielleicht dann irgendwie noch ein Shuttle Tilly und ein Shuttle Nahn und ein Shuttle Giorgio und so weiter noch auftauchen und Burnham, wie auch immer.
Ja, bestimmt. Aber das ist so ein bisschen, das ist quasi deren Actionfigur.
Deren ja, Actionfigur. Ja.
Und ich fand die Szene sehr, sehr schön, wie er eben auf die Enterprise start, völlig zerrissen. Aber was mir so gut gefallen hat, war diese Spiegelung im Fenster. Also man hat die Enterprise gesehen und diese Rückspiegelung und dann sein Gesicht im Fenster von diesem Shuttle. Ich fand, das war eine wunderschöne Art, wie das gefilmt wurde.
Und später eben auch diese Spiegelung von ihm, wie er sozusagen sein zukünftiges, verletztes Gesicht eben sieht.
Ja,
und diese
absolut.
Vorahnung zu seinem unschönen Schicksal. Und das Schöne war, ist halt auch in TNG gibt's ja die Folge, ich glaube, die heißt Schisms, wo Riker und ein paar ja in die in so einen Subspace reingesaugt werden von seltsamen Aliens, die sich mit Klicklauten unterhalten und dann Experiment an ihnen durchgeführt wird. Und da eben Riker bei glatten Oberflächen sein Trauma getriggert wird von dem.
Ah, okay.
Und das war halt auch so ganz subtil, wo man denkt so, wow, geil.
Ja, und jetzt treffen Pike und Spock aufeinander und da wird kurz erwähnt, und das fand ich auch sehr, sehr schön, dass das überhaupt erwähnt wird, dass eben Spock sich schwer tut damit, an seine Schwester zu denken. Also er sagt jedes Mal, wenn er sich aufmacht in den Weltraum, muss er eben an Michael denken. Und
ja,
ich finde das so toll,
Englisch.
Weil das nicht vergessen wird.
It pains me im Sinne von es ist schmerzlich an meine Schwester zu denken, während ich also so würde ich das, weil sich schwer
während
tut an sie
mache,
zu denken,
sie
bedeutet eher so ich möchte nicht an sich denken, sondern eher so kriegt so eine Wehmut an.
Es ist eher so, er tut sich schwer aufzubrechen, weil er dann immer an sie denken muss. Ich glaube, das ist der beste
Eben,
Fall.
Eben, es ist eine Wehmut, nicht Wehmut.
Aber ich finde schön, dass es erwähnt wird und eben nicht einfach unter den Tisch fallen gelassen wird. Genau.
Ich hoffe immer noch, dass ein kleines Cameo für Ash Tyler dabei ist. Ich halte die Flagge von Section 31 noch hoch.
Und,
jetzt an Disco
und dass sie ja Gastauftritte sehr gut geheim halten können, haben wir ja in der letzten Folge von Star Trek Picard gesehen.
Eben.
Ja, das haben wir auch in dieser Folge gesehen, denn wir bekommen ja Samuel Kirk. Es ist nicht der Kirk, den wir wollten, aber es ist ein Kirk.
Es ist ein Kirk,
ja. Aber bevor wir den treffen, treffen wir auf Lieutenant Erica Ortegas als Pilotin, auf Kadett Nyota Uhura bei der Kommunikation, die sich dann auch so wunderschön wie die Original Uhura ans Ohr greift, immer an diesen Knopf im Ohr, den sie da ja hat, wo ich immer denke, warum? Aber das ist natürlich Toss, ja. Und dann treffen wir auch noch Lieutenant Lan Nguyen Singh, von der wir ja wissen, dass sie eine Nachfahrin von Khan ist. Khan Nguyen Singh, den wir ja schon mehrfach auch angesprochen hatten, weil er ja im PK auch eine Rolle gespielt hat. Also
und wo wir dann, Spoiler, in der dritten Episode mehr Hintergrund
bekommen. Ja, also der eine große Augmented, also falls ihr jetzt die PK nicht gehört habt, er ist ein Augment, das heißt ein genetisch manipulierter Supermann, in Anführungszeichen Supermann, der eben besser hört, besser sieht, größere Intelligenz hat und der im Grunde die
eugenischen Kriege.
Die eugenischen Kriege vom Stapel gebrochen hat und dann später in TOS in der Folge Space Seed dann auch nochmal auftaucht. Wenn ihr dafür mehr wissen möchtet, wir haben da ganz viel drüber gesprochen, als wir über PK gesprochen haben auch, dann empfehlen wir euch, die Folge Space Seed euch anzugucken oder aber den zweiten Film The Wrath of Khan.
Und wenn ihr die Star Trek Klonkriege wollt, guckt Deep Space Nine. Da kriegt ihr die Star Trek Klonkriege.
Ja, und dann bekommen wir auch,
bei wie viel sind wir eigentlich gerade?
Und dann erfahren wir auch, weil ja eben Una nicht da ist, ist jetzt eben La'an als neue Sicherheitschefin die neue stellvertretende Number One. Und da habe ich eine kurze Frage. Und zwar, wie wird entschieden, wer denn Number One ist? Ich persönlich hatte gedacht, es geht nach Rang und dann müsste es Spock sein. Aber Spock sagt, dass Starfleet
wollte,
dass er... Der Captain
sucht diese Person aus. Das hast du ja öfters auch in Disco gesehen. Captain sucht sich Number One aus.
Weil Spock hat gesagt, er kann nicht Number One sein, weil Starfleet möchte, dass er Wissenschaftsoffizier ist. Genau. Dann geht das nicht. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Er kann ja trotzdem Number One sein.
Ja, aber er sagt quasi dem Captain, hey, ich sehe hier gerade genug für mich an Pensum. Bitte bestimme mich nicht zum Number One. So habe ich das verstanden.
Und ich habe verstanden, dass er nicht Number One sein kann, weil Starfleet es nicht will.
Na gut, Starfleet ist halt auch noch mit
okay. Also ich fand es ein bisschen verwirrend, dass sie jetzt Number One-Vertretung ist, aber gut, sie ist es. Und
es muss ja eine Vertretung sein als erste Offizierin, ja.
Ja, ja. Ja, Pikes Catchphrase, wir kennen sie und wir hören sie ja auch wieder, ist offensichtlich hitted. Also Picard war Make It So und
oder
Burnham
ist, ja, Engage oder Burnham is Let's Fly und Pike is Hit It.
Und ich bin immer, also bei Lower Decks finde ich von Carol Freeman das Warp Me. Das ist immer mein Favorit. Also
ja.
Warp
Übrigens,
Me.
Hand aufs Herz, er hält ja dann diese Missionsrede und Hand aufs Herz, wenn mein Captain am Anfang einer Mission zu mir sagen würde, diese Mission wird nicht die letzte für euch sein. Es wird keinem von euch in dieser Mission der letzte Tag anbrechen. Dann würde ich da stehen und würde schon ein bisschen skeptisch sein und würde denken, Moment
mal. Warum betonst du das so?
Und ich habe da überhaupt gar nicht dran gedacht. Also es ist natürlich, weil er selber mit sich und seiner Zukunft und seiner Vision so beschäftigt ist. Aber ich dachte, also das hätte man auch diplomatischer formulieren können.
Ja, das ist halt natürlich für extra, weil es eben in dieser Folge sehr um sein, das können wir ja genau so auch zusammenfassen, dass er halt immer wieder eben gerade in dieser Folge sein vorgeahntes Schicksal hadert und auch mit Spock drüber spricht und das halt so ein Thema ist und
Also das finden das übrigens auch sehr schön. Ich finde die Dynamik zwischen Pike und Spock immer noch sehr, sehr toll. Das ist alles sehr familiär, sehr freundschaftlich, was man auch in den Gesprächen eben sieht, die beiden führen. Und wir kriegen da auch das Captain's Quartier gezeigt und da wird in zwei noch ein bisschen mehr drüber erzählt. Aber ganz ehrlich, Leute, das Captain's Quartier, das ist riesig. Also das Captain's Quartier und der Ready Room, wir kriegen beides zu sehen und die sind ja riesig groß diesmal. Also ja, also ich natürlich wird es gemacht, wahrscheinlich, dass bald besser gefilmt werden kann. Aber ich frage mich, im Vergleich dazu waren Kirks Räume mini. Also die hätten da dreimal reingepasst in die von Pike.
Ja, also zum einen, es gibt ein bisschen in Universe-Erklärung, dass die Enterprise im jetzigen Zustand nicht so dicht besetzt ist, wohl angeblich. Und man deswegen den Platz wohl hat. Aber schlicht und ergreifend, ich meine, in den 60ern, man hat in 4:3 gedreht, jetzt dreht man halt in 1:2,35. Man muss halt den Platz füllen und da bieten sich halt einfach gigantische Räume an. Sind wir ehrlich, es sieht halt einfach so viel besser aus als diese super cramped Quarters, die wir ja auch in Voyager noch hatten. Weil
ja, eben TNG, weil zum Beispiel die von Picard, die ist zwar relativ groß, aber es ist so ein Schlauch, so eine Flucht von Räumen, die halt da drin sind, mit so einem Hauptraum. Und dann hat man, wo es ein bisschen größer wird, sind die Quartiere in Deep Space Nine. Auch Siskos Quartier wirkt so ein bisschen großzügiger, war klar, auf einer Raumstation.
Und
aber
man hat damals schon für Widescreen geplant.
Genau.
Ah, okay. Übrigens vom Design her auch hier sehr stark angelehnt an Discovery, offene Feuerstellen im Hintergrund etc. etc.
Obwohl diese offene
so aus wie
obwohl, ich denke, das ist einfach so ein Designelement, das zurzeit halt gern benutzt wird mit den offenen Feuerstellen, weil in der Zukunft die Discovery, also wir haben es ja nicht gesehen vorher, die Bar in Disco, es könnte sein, dass die Disco-Bar das vorher auch schon hatte und wir das nur nicht gesehen hatten, aber ich denke, das mit diesem offenen Feuer ist einfach so ein Einrichtungselement, das wir jetzt öfter sehen. Genauso ein Beispiel, habe ich auch auf meinem Blog drin, ist zum Beispiel in gerade TNG und Voyager sind an der Wand gerne mal so runde Gemälde, diese runden Gemälde und die eben hängen in verschiedenen Quartieren eben auf der Enterprise D und auf der Voyager in verschiedenster Art. Ja. Und die so genau sind dann halt auch dieses Feuer als Element.
Wir bekommen dann in der nächsten Szene bekommen wir La'an noch ein bisschen näher präsentiert. Wir bekommen hier in dieser Folge ja auch ihre Background Story. Was ich aber sehr schön fand, war, dass wir gleich, also sie wirkt ja sehr schroff und abweisend eigentlich, also nicht sehr vertrauensselig auch, aber das wird auch gleich etabliert. Das passt ja auch zu ihrem Job. Sie ist ja Sicherheitsoffizier, sie muss eigentlich von Haus aus etwas misstrauisch sein.
Sie hat eine gesunde Skepsis.
Ja, und das zahlt sich aus, denn sie sagt ja, als sie dann bei dem Planeten ankommen, wo das Schiff von Una das letzte Mal eben gesehen wurde, also wo sie bei dem Schiff ankommen, dass hier irgendwas an der Situation nicht ganz koscher ist und sie empfiehlt, dass die Schilde hochgefahren wird und Spock noch sagt, das entspricht aber nicht dem Erstkontaktprotokoll und sie sagt, ja, aber guckt euch auch die Situation an und was ich hier so schön finde und das haben wir mehrfach in dieser Folge ist, dass Pike auf seine Offiziere hört und macht, was sie sagt, wenn es vernünftig ist. Und in dem Fall guckt er sie an und er kennt sie wirklich nicht lange, aber er vertraut ihrem Urteil und sagt, okay, Schilde hoch. Und das stellt sich ja dann eben als Rettung raus, weil dann werden sie vom Planeten beschossen. Und nur weil die Schilde oben ist, sind nicht quasi alle tot. Und
genau.
Genau die gleiche Situation haben wir später auch nochmal mit Spock, als Spock dann sagt, er empfiehlt, roten Alarm auszurufen und er erklärt sich nicht, sondern und Pike fragt auch nicht. Pike sagt sofort, weil er kennt Spock und vertraut ihm, roter Alarm. Er fragt auch gar nicht, warum, wieso, weshalb, sondern er weiß, wenn Spock das empfiehlt, dann muss da was dran sein. Und ich finde dieses Vertrauen, das da gezeigt wird, in diesen zwei kurzen Interaktionen,
das ist das,
so
was ich am Pike sehr mag. Dieser Charakterzug ist so das, was ich an den Liebes, eben so dieses als Führungskraft wissen, ich kann nicht alles wissen, aber ich habe Leute, die in ihren Spezialgebieten hier auf meiner Brücke sind, kann ich denen vertrauen, dann brauche ich da keine Diskussion haben und kein Top-Down-Kram, sondern ich vertraue denen und werde erstmals danach dem handeln und sehen, wie es funktioniert.
Genau.
Fantastisch.
Und man sieht eben auch den Unterschied, aber die Reaktion auf Spock und die Reaktion auf La'an, weil La'an kennt er nicht, aber Spock kennt er. Und bei Spock sagt er sofort und bei La'an muss er noch kurz nachdenken.
Ja gut, ja kurz
aber
nachdenken,
trotzdem,
aber er tut's.
Richtig, aber er tut's, genau. Und das finde ich also, das ist sehr, sehr schön gezeichnet. Und hier haben wir auch übrigens das erste Mal, dass Spock sein klassisches Fascinating loslässt. Das musste natürlich sein in dieser ersten Folge. Und was bekommen wir? Also wir bekommen ein verlassenes Schiff, Una, und zwar hier sehr schön auch wieder Easter Egg. Das Schiff heißt Archer. Den USS Archer, benannt nach Captain Jonathan Archer wahrscheinlich, aus Enterprise, der Captain, den wir ja kennen. Und was ich hier interessant fand, war, auf dem Schiff waren Una und zwei Astrophysiker, das heißt, die waren zu dritt, ja, und man kann also offensichtlich ein so großes Schiff, weil es ist ein großes Schiff.
Es war so groß nicht, also als im Vergleich zwischen den beiden wirkte das wie so eine kleine Yacht. Also,
okay, also ich fand, okay, dann nehme ich alle Kritik zurück, weil ich habe noch gedacht, ach, man kann so ein großes Schiff nur zu dritt bedienen, denn erinnert ihr euch noch an das Discovery-Finale in Staffel 2, bevor die den Sprung gemacht haben in die Zukunft, da hieß es doch, ja, also wir können das Raumschiff nur bedienen, wenn eine Skeleton-Crew da ist, weil sonst, es müssen bestimmte Stationen besetzt sein, sonst können wir das Raumschiff nicht fliegen. Und das waren definitiv mehr als drei.
Wenn du guckst, wie der Größenvergleich ist, das ist zwar ein Schiff mit einer Saucer-Section, was halt im Kopf so, oh, größeres Föderations-Starfleet-Schiff ist, aber der Größenvergleich, das
ist
echt,
im Vergleich zur Enterprise ist das Ding echt winzig.
Also es ist so sah groß nämlich wie eine, irgendwie größer aus, fand ich.
Also es ist ungefähr von der Größe her vielleicht wie zwei Runabouts.
Ach, ernsthaft? Ich fand das, ich hatte jetzt gedacht,
also ich würde auf den ersten sagen, Blick,
es ist die gleiche Größe wie die Enterprise, habe ich gedacht.
Ich hätte also, eher so die Feingröße gesagt.
Nee, noch kleiner, glaube ich. Also, weil die Enterprise selbst, also die alte Enterprise ist, glaube ich, nur 300 Meter lang. Und das Ding war ungefähr so ein Viertel oder ein Fünftel davon.
Okay, gut, ich nehme alle Kritik.
Also habe ich jetzt im...
dann dürfen sie es zu dritt bedienen.
Ja.
Ja, also was wir hier natürlich erfahren gleich ist, also was vermutet wird, ist Folgendes, oder was sie rauskriegen, sie stellen fest, dass die Zivilisation, mit der Una versucht hat, einen Erstkontakt aufzunehmen,
auf,
noch gar nicht so weit ist.
Auf dem Planeten Kaili 279,
ja. Dass die noch gar nicht so weit sind für den Erstkontakt, dass die also zivilisatorisch noch gar nicht so weit entwickelt sind und stellen dann aber fest, dass sie keinen Warp-Antrieb entwickelt haben, was ja für die General Order One, wie sie jetzt ja noch genannt wird, ausschlaggebend ist. Also man sagt, man nimmt dann erst Kontakt mit einer Zivilisation aus, wenn sie selbstständig Warp-Antrieb entwickelt hat. Und das ist immer so das Zeichen, ab jetzt kann man mit ihnen in Kontakt treten. Und hier stellen sie dann fest, nee, die haben keinen Warp-Antrieb entwickelt, die haben eine Warp-Bombe entwickelt. Das ist auch das, mit dem sie auf das Schiff ja schießen. Und also irgendwas stimmt da nicht. Und Una ist auch weg und ihre Leute. Und sie können sie auch nirgendwo auf dem Planeten orten und sie können auch irgendwie nicht beamen. Also es ist alles irgendwie gerade ein bisschen schwierig. Ja.
Und
das führt
zur
klassischen Rettungsmission.
Genau, und die Frage ist halt, woher, sie konnten sich erst keinen reinmachen, weil sie sehen eine Warp-Signatur, aber irgendwie sind hier keine Schiffe, irgendwie passt das nicht. Und dann überlegen sie halt so, was ist, wieso, weshalb, warum? Und dann stellen sie fest so, hallo, such sweet sorrow, Part 1 und 2, denn
richtig,
we are in the neighborhood. Und die haben halt gerade so, sind technisch so weit entwickelt, dass sie das halt mitbekommen haben. Und
also
halt,
der ganze Himmel ist ja beleuchtet, mehr oder minder beleuchtet gewesen, ja. Na,
und dann haben sie halt festgestellt so, irgendwie haben die da was, das sieht nach Materie-Antimaterie-Reaktion aus. Da können wir eine Bombe draus bauen.
Also sie haben es quasi ausgehend vom Resultat sind sie Schritt für Schritt rückwärts gegangen und haben dann rückwärts entwickelt sozusagen von dem Ergebnis aus.
Genau, klassisches Reverse Engineering und haben halt, was macht man, wenn man halt eine große Energiequelle hat? Man macht entweder was Sinnvolles damit, also erzeugt halt irgendwie Strom damit oder fliegt damit durch die Gegend. Oder man baut eine Bombe draus. Und sie haben halt eine Bombe draus gebaut. Und das ist wohl Galaxy First.
Was natürlich, ja, aber es passt natürlich auch zu der Entwicklung auf dem Planeten. Denn wenn man sich das so ein bisschen anguckt, kriegt man auch gesagt, dann gibt es da verschiedene Fraktionen, die eben im Clinch miteinander liegen. Und das klingt alles sehr bekannt. Sagen wir es mal so.
Genau, besonders wenn man in die aktuellen Nachrichten guckt. Und geht's dann ja dann nachher auch weiter. Also sie wollen auf jeden Fall halt, du hast die Rettungsmission schon angesprochen. Und wie machen sie das? Sie wollen halt möglichst passend sich einpassen und dann gibt's erstmal wie vor jeder Außenmission einen kleinen Besuch in der Krankenstation, denn wir müssen uns einpassen in die lokale Kultur, also einmal kurz, also bislang war es also einmal kurz zum Schönheitschirurgen.
Ja, ich habe mich auch total gewundert. Ich habe immer gedacht, die werden schönheitschirurgenmäßig angepasst. Aber hier wird jetzt gesagt, nein, also gut, wir sind auch ein bisschen früher, sie werden genetisch manipuliert, sodass sie sich selbstständig temporär nur für eine gewisse Zeit lang verändern und anpassen. Und das macht Nurse Chapel, die wir hier kennenlernen, also Krankenschwester Christine Chapel, die Zivilistin ist und ausgeliehen wurde an die Enterprise. Und dann haben wir natürlich Dr. Mbenga, den offiziellen Chefarzt auf der Krankenstation, die wir beide kennenlernen. War auch sehr schön, dass wir die so ein bisschen so einen kleinen Einblick bekommen. Und Christine Chapel ist wohl diejenige, die dann eben diese genetischen Manipulationen vornimmt, weil sie da Expertin für ist. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil wir hatten doch gerade die Eugenischen Kriege und es ist ja total, also gerade Manipulation von Genen und so weiter wird ja verhasst und wird geschandt und so weiter. Das will man nicht, das ist gesetzlich verboten, aber als Werkzeug für Außenmissionen, da wird es benutzt. Also das ergibt irgendwie nicht richtig Sinn.
Ha, es ist halt so ein bisschen wie die erste Direktive und ich meine...
Also wenn man es braucht, dann macht man es halt, wenn man es nicht braucht, dann
also
macht man es
nicht. Eben, also das fand ich auch okay. So ein bisschen, vor allem wenn man jetzt an die,
besonders,
an
wenn man
die
bedenkt,
dritte
wie,
Folge.
Wie sehr sie in der dritten Folge drauf rumreiten.
Ja, ja, ja. Also es ist ein bisschen, es ist nicht so richtig durchdacht, finde ich. Aber gut, es ist halt so und naja.
Wir müssen auch nicht päpstlicher sein als
also
das.
Also es könnte sein, wenn nämlich den Ready Room, ich greife es jetzt mal voraus, weil ich finde, das passt jetzt zur Diskussion. Wer das jetzt nicht hören will, soll jetzt nicht zuhören. Da kann man ja Marx, Springmarken setzen.
Ja,
ist das im Ready Room von dieser Woche ja gerade eben...
Ich habe den noch nicht gesehen, Elle, aber erzähl ruhig.
Es geht halt nur darum, dass die Rebecca Romijn halt gesagt hat, ja, das Thema Genmanipulation bei ihr wird auf jeden Fall nochmal zur Sprache kommen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das eben, was auch in der ersten Folge kam, quasi sowas ist, was so in den so Hintergrund liegenden Arcs, die jetzt halt nicht das Episodische groß unterbrechen, sondern nur untermalen, da eben das auch zur Sprache kommt, hey, wir haben das ja schließlich auch verwendet für, warum müssen wir uns so haben? Und ich gehe davon aus, also ich hoffe, dass das eben nochmal mit zur Sprache kommt.
Ja, man darf nämlich nicht vergessen, dass also nur nochmal zu sagen, aufgrund der Eugenischen Kriege, die Föderation geht wirklich ganz, ganz hart gegen Leute vor, die genetisch manipuliert worden sind oder das vielleicht selber machen möchten oder ihre Kinder
Dr.
genetisch
Bashir
manipulieren. Also die haben keine Chance, die werden wirklich geschandt in der Gesellschaft und auch kriminell und strafrechtlich abgestraft. Das ist schon nicht so, dass man einfach nur mal sagt, ja, Larifari, lalala, sondern, und das deswegen hat mich das ein bisschen gewundert. Aber was ja noch ganz schön ist, wir kriegen noch mal einen kleinen Blick auf Laan, die auf gar keinen Fall ein Schmerzmittel möchte, bevor sie genetisch manipuliert wird, was so ein bisschen so auch für ihren Charakter, finde ich, deutlich macht, dass sie eben offensichtlich immer an absoluter Kontrolle sein will. Warum, erfahren wir dann später, aber ich fand das noch einen sehr netten Nebenzug. Und was ich auch ein sehr schönes Detail fand, war, dass als sie dann diese Spritzen, die da gibt, also diese
Hyposprays, ja.
Ja, Hyposprays, genau, danke, mir fehlte das Wort, dass Spock das an einer anderen Stelle angesetzt bekommt, nämlich vorne auf der Brust statt an der Seite vom Hals, oder an der Seite vom Arm, wie die Menschen. Also weil er eben Vulkanier ist, kriegt er das an einer anderen Stelle angesetzt. Und das fand ich ein schönes Detail, dass da irgendeiner so weit mitgedacht hat und gesagt hat, ja, andere Spezies, andere Gabe. Gut, also genetisch manipuliert, alle sind umgewandelt, sie sehen jetzt aus wie Kylie, ich weiß nicht, wie die genannt werden, Kylies.
Wie die Local Natives halt.
Ja, und Pike, Spock und Laan sind dann jetzt, werden runtergebeamt und schaffen es dann auch mit vielem hin und her, inklusive vulkanischem Nervengriff und so weiter, rein in das Gebäude, von dem sie vermuten, dass da Una und ihre Crew ist.
Genau, in diese Forschungseinrichtung. Ja. Und dann merkt man relativ schnell so, zum einen, da wo es den Nervengriff gibt, wirklich sehr, sehr schön ist so, hier, ich versuche hier gerade was zu machen, Spock, merk das doch endlich mal, was du tun sollst.
Er steht ein bisschen auf dem Schlauch, aber
ja,
er macht das, dann schnell sein. Ja,
das war schöne Situationskomik und dann merken sie halt auch so, irgendwie diese Genmanipulation funktioniert nicht ganz so geil und dann gibt's ein bisschen sehr delikat Transporterarbeit.
Aber ganz ehrlich, Shoutout an Lieutenant, Ensign
Kyle,
weil ohne den wäre die ganze Crew aufgeschmissen.
Ja, also wir haben unseren neuen O'Brien gefunden, hoffentlich muss er nicht so oft leiden.
Ja, ja. Genau. Genau.
Ja, und sie sind dann eben in dem Gebäude und finden dann Una und ihre Crew, befreien sie, machen sich auf dem Rückweg und zwei Erkenntnisse.
Ich sag nur Aufzug mit Musik, dieses kleine Detail, fantastisch.
Ja, ja, genau. Also sie stehen dann, genau, sie fahren dann diesen Aufzug runter und zwei Erkenntnisse haben wir aus diesem ersten Treffen von Una und Pike und dem Außenteam, nämlich, dass Una und Laan sich kennen. Wie sie sich kennen, erfahren wir dann später noch, wenn wir die Background-Story von Laan erfahren. Aber offensichtlich kennen die beiden sich. Und Laan hat das Pike nicht verraten, weil sie dachte, wenn sie das ihm verrät, dann denkt Pike, sie wäre befangen und könnte ihre Aufgabe nicht ausführen. Und das wollte sie nicht. Und das Zweite ist, dass wir dann auch rauskriegen, was denn jetzt tatsächlich passiert ist, nämlich das, was wir schon gesagt haben, dass die Sternflotte eigentlich dieses Problem mit diesem Erstkontakt, das sie jetzt haben, selber verursacht hat. Denn nichts bleibt ohne Konsequenzen, auch wenn es keine gewollten Konsequenzen sind. Ja, also das fand ich auch nochmal sehr, sehr schön. Und dann haben wir ja das Problem, diese genetischen Manipulationen sind nur temporär und leider versagt die Manipulation noch während sie da auf dem Planeten sind. Und da gibt's ja diese Szene, wo Spocks Ohren sich wieder zurückbilden und er ja so große Schmerzen hat, dass er schreit. Und ich dachte noch so, okay, also wenn das so große Schmerzen bereitet, dass selbst Spock schreit, dann ist mir Laans Stoigkeit in ihrer, ich will kein Schmerzmittel, irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen sehr weit.
Naja, man kann gegenüber Schmerz brutal abstumpfen.
Und es kommt halt auch darauf an, welche Sorte Schmerz bei welcher Person, wie auch immer, wie können wir sagen, dieses Abstumpfen, dass manche Leute beim bestimmten Schmerz zum Beispiel eher lauter werden als andere, weil dieses Schreien bei Schmerz ist ja ein Dampf ablassen, um quasi diesen Schmerz abzulindern.
Zu verarbeiten,
und,
ja.
Genau, und deswegen schreien ja, wird ja auch geschrien, wie zum Beispiel dieser klassische Karate-Chop, dieses Wah! Ist ja eben genau dafür da, um den Körper so, so diesen Dampf halt von diesem Schmerz quasi so sehr, sehr, wie sagt man, umgangssprachlich ausgedrückt halt da abzulassen. Deswegen ist das so. Und dann gibt es andere Sorte von Schmerz, die Leute ja eher verkraften. Und ich denke so, sie hat auch vielleicht auch diesen Schmerz so ein bisschen so einen Stolz gehabt, dass sie diesen Schmerz überwinden wollte wegen, ja gut, ich glaube, da reden wir lieber zur dritten Folge darüber.
Ja, ja.
In einem Rückgriff.
Übrigens, jetzt haben wir eben das Problem, was wir schon im Aufzug hatten. Da sind wir gerade nochmal über die Enthüllung drumherum gekommen, obwohl sich Spocks Ohren nur ganz kurz verändert haben. Aber ich glaube, die das gesehen hat, die Kylie, dachte, sie bildet sich das ein. Und sie sind ja dann auch schnell aus dem Aufzug geflohen. Jetzt, dummerweise, nachdem Spocks Ohren sich verrückverwandelt haben, ist ganz klar, ups, da sind ja Aliens. Und somit ist auch dieser Erstkontakt quasi nochmal, also ist quasi der Zweitkontakt etabliert jetzt. Also ganz, ganz schwierig. Und Pike wiederum pfeift auf die ganze Prime Directive, auf die ganze General Order One und sagt, okay, wenn wir uns jetzt hier nicht einmischen, obwohl wir ja dran schuld sind, wenn wir uns hier nicht einmischen, dann führt das dazu, weil wir ihnen ja die Technik gegeben haben, diese Bombe zu bauen, ohne dass wir das auch wollten.
Ja, unfreiwillig.
Dass sie sich gegenseitig auslöschen.
Also quasi eigentlich haben die, ohne zu wissen, trotz General Order One, diese Welt kontaminiert.
Genau, ähnlich wie in Friendship One in Voyager. Da haben wir genau das Gleiche.
Ja.
Ja, ja. Und deswegen sagt Pike jetzt, ich pfeife auf die General Order One. Also da hieß es nämlich, er soll sich nicht weiter einwischen. Und dieser Move ist schon sehr, sehr Kirk, finde ich, weil der pfeift ja auch öfter mal auf die Prime Directive.
Und dann halt, take me to your leader.
Genau. Und das ist so, so schön. Ich meine, das ist auch so ein ganz klassischer Satz, den wir in 1001 Sci-Fi-Film schon gehabt haben. Und übrigens auch in The Day the Earth Stood Still. Das ist auch, da kommt auch dieser Satz eben drinne vor. Und ja, und dann hat Pike natürlich seinen großen, ich sag jetzt mal Hero-Moment, also die große Rede, die der Captain hält vor den verfeindeten Fraktionen des Planeten. Ja.
Noch nicht. Erstmal redet er ja nur mit der Präsidentin, Regierungschefin, whatever, und sagt so, hey, das ist eigentlich alles gar nicht so geil, was hier abgeht. Und eigentlich, ihr solltet keine Bombe draus bauen. Und
ja, aber die dreht es auch noch so schön und sagt dann noch so, ach, weil wir zu intelligent waren, sollen wir jetzt, also er sagt ja, macht das nicht. Und er so, ach, nur weil wir zu intelligent gewesen sind und es rausgefunden haben, sollen wir das nicht machen? Also sie dreht
und,
so ein bisschen passiv-aggressiv
halt
so, um.
Mich interessiert deine Moralvorstellung nicht. Ab und an ist es einfach nur wichtig, wer den größeren Stock hat.
Und dann Pike so, ich.
Ja,
ich liebe es.
Und zwar in welcher Art und Weise so. Ah ja, okay. Du willst wissen, wer den größeren Stock hat. So, Enterprise kommt mal runter unter die Wolken und dann so alle so, ups.
Es ist so eine schöne Szene, weil man dann nämlich dann die Kameracrews sieht, die TV-Nachrichtenübertragung, die sagt, und das ist der erste Kontakt mit Aliens. Also das ist so diese 50er Jahre Sci-Fi-Filme werden hier so schön zitiert eben, diese Freude und Panik der Bevölkerung.
Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie wirklich so den Broadcast nehmen und dann wirklich so Breaking News.
Genau. Also es war sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und am Ende sieht man ja auch, dass dieses Bild der Enterprise ja auch inspirierend war für viele, sowohl für Wissenschaftler als auch zum Beispiel für Schüler, die ja dann oder auch religiöse Fraktionen auf dem Planeten. Also das war eine sehr schöne Zusammenfassung dann am Ende.
Und die Friedensverhandlungen zwischen den beiden verfeindeten Fraktionen werden ja auch live im Fernsehen übertragen, wo ich mir denke, so, das ist so wunderbar. Bar 21. Jahrhundert Erde. So, es muss live übertragen. We bring all to you live.
Das ist natürlich
richtig
Absicht.
So News-Fernsehen-Vibes.
Also,
so wirklich miteinander reden können die beiden Fraktionen nicht. So, ich dachte mir an der Stelle so, hallo Demokraten, Republikaner in den USA. Es war so ein ganz, ganz kleiner Wink mitten im ganzen Zaun. Und danach kamen ja noch ein paar mehr Zäune, die zu sehr viel Schnappatmung bei Fox News geführt haben.
Ja. Denn aber das war ja Absicht. Also Anson Mount hatte ja auch gesagt, sie wollten, dass darüber diskutiert wird.
Ne? Und ich find's auch gar nicht schlimm. Also was ist passiert? Anson Mount in seiner Rolle als Pike, er sagt so, hey Leute, also wenn ihr euch die Köpfe einschlagen wollt, könnt ihr gerne machen, dann halten wir uns da raus. Aber nur damit ihr wisst, wie das denn aussieht. Ich habe mal hier ein paar Bilder von der Erde mitgebracht.
Genau, so ist es bei uns gelaufen.
So ist es bei uns gelaufen. Da gab es den zweiten Bürgerkrieg.
Richtig.
Und das hat dann in den dritten Weltkrieg gemündet. Und was haben mit was für Bildern haben sie den zweiten Bürgerkrieg in den USA untermalt?
Ein deutsches Jahr.
Mit dem Sturm aufs Kapitol, wo ich halt sagen muss. Und da haben sich natürlich Fox News, das geht ja gar nicht.
Vor allem, weil Star Trek so total politisch und woke und so. Oh ja, seit 1966, liebe Freunde.
Ja, aber immer wieder
sagen,
auch.
Würde TOS heute gedreht werden?
Ja.
Fox News würde im Strahl kotzen. Und also zwar bei jeder Folge.
Also was ich denke, was so ein bisschen manche von diesen Kritikern halt so sagen, so ja, so mit andeuten ist, ja, wir fanden es ja noch erträglich, wenn sozusagen Missstände in unserer Realität mit Alien-Metaphern gezeigt werden, wie zum Beispiel TOS, Let This Be Your Last Battlefield, mit diesen schwarz-weißen Aliens, die sich gegenseitig Krieg geführt haben, wer welche Farbe auf welche Seite hat.
Die Nachricht darunter ist aber so dieses, ich bin nicht rassistisch, aber...
Genau. Und die kommen halt natürlich, ist es halt auch heutzutage so, dass dieses aktuelle Star Trek, weil heutzutage nicht wie vor allem 20. Jahrhundert, ist halt Subtilität und verschiedene Bedeutungslayer gehen zurzeit nicht, weil wir zurzeit sehr präzise über so viele Feinheiten reden müssen, dass wir Rosse und Reiter nennen müssen. Und deswegen macht das Star Trek auch. Und deswegen werden die vor allem halt nicht nur wegen der Besetzung vor und hinter der Kamera, sondern auch den Storys. Deswegen kriegen die natürlich da auch die Krise, weil jetzt da wirklich ganz spezifisch der Finger ausgestreckt wird, was da.
Ja, es wird konkret benannt, was die eigentlich vorhaben. Weil ich meine, wenn man halt mal schaut, die Leute, die fabulieren ja von Bürgerkriegen und wir wollen jetzt die Regierung umschützen, so. Und dann habt ihr Probleme, wenn das so benannt wird?
Ja.
Gut, weil es natürlich als Negativbeispiel genannt wird und nicht als...
Nicht heroisiert wird.
Richtig,
wenn das
genau.
Heroisiert werden, würde es so, ach, da haben wir ja kein Problem mit.
Genau.
Ja, und das ist... Also ich fand das extrem passend, auch halt als Wink für den Rest der Welt. So, hey, Leute, macht mal eure Augen auf. Und...
Ja.
Es ist halt auf der anderen Seite halt auch extrem
erschreckend. Es ist natürlich sehr amerikanisch, klar, aber
ja,
es ist
aber
eine amerikanische Serie.
Ist aber auch extrem erschreckend, wie sehr das auf die aktuelle Situation in Europa passt.
Es passt absolut. Auch hier, also schon allein, wo es eben zwei Fraktionen geht auf dem Planeten.
Ja,
und wir
ja.
sind in so einer Situation, plus minus.
Wo es halt drum geht, wer hat den größeren,
ja,
den größeren
Den größere Stoff. Keule quasi, also ja. auf Deutsch würde ich sagen, so wer die größere Keule hat, ja.
Ja, also das fand ich sehr, sehr schön. Hier hat Sci-Fi wieder oder Star Trek wieder genau ja. das gemacht, was es machen soll, was gutes Sci-Fi machen soll. Es soll eins ja. zu eins die Realität, in der sie entsteht, widerspiegeln.
Ja.
Und das hat es hier deutlicher gemacht, als es vielleicht sonst macht. Und es war aber sehr, sehr passend. Und wir haben dann
genau.
eben Pike
es
da am Ende aber trotzdem hoffnungsvoll
endet. Es ist nicht ein, hier, liebe Zuschauer, denkt nach, gefälligst, so vierte Wand.
Sondern
vierte
man guckt sich das an und plötzlich sieht man, oh mein Gott, das sind ja echte Bilder, das ist vom Kapitol, von der Kapitolstimmung. Es wird halt natürlich in einen Referenzrahmen reingesetzt, den man vorher vielleicht auch nicht hatte.
Also mir ist es im ersten Durchgucken gar nicht aufgefallen. Ich habe
das sofort erkannt.
Ich hatte so, zweiter Bürgerkrieg führt zum Dritten Weltkrieg. Also im Kopf habe ich sofort an die USA gedacht. Ich habe aber Bilder von Demonstrationen.
Ich habe es auch nicht gleich erkannt.
Ich habe den ganzen
erkannt.
Tag live verfolgt damals.
Ja.
Deswegen umso mehr so ein okay.
Also ich habe das, also ich weiß auch nicht, also ich habe sofort erkannt und ich habe das, für mich war das so, wow, mutig, geil. Also ich habe wirklich so Respekt und ich habe natürlich da auch schon gedacht, so wann wird Fox News dann anfangen, Gift und Galle zu spucken?
Hat
nicht lange gedauert.
Sie haben sehr lange dafür gebraucht, um Gift und Galle zu spucken.
Naja, ich fand es zwar schon relativ zügig. Auf der anderen Seite, was lernen wir daraus? Die Fox-Chefs gucken keinen Star Trek.
Ja,
auch
es muss ihnen zugetragen. Es muss halt, natürlich, es muss halt denen zugetragen werden und dann finden sie es irgendwie. Und ich glaube, das war sogar nicht wirklich on air, sondern es waren Blogposts von denen.
Ja, richtig, oder ich glaube, es war dann später auch in der Zeitung, aber ja, genau, genau.
Es war aber nicht, also es war nicht Tucker Carlson, der zu Primetime darüber.
Nein, deswegen, es war alles ein bisschen zeitlich verspätet, genau. Aber
ja,
man
musste sich erst noch am Präsidenten abarbeiten und dass ja in Russland alles so toll ist und genug über Fox News geredet.
Um auf Pike zurückzukommen. Pike endet mit hoffnungsvoll und versucht eben den Kylie das mitzuteilen, ob die auf ihn hören, ist jetzt eine andere Frage, wobei wir ja später dann mitbekommen, sie haben offensichtlich auf ihn gehört, denn die Kylie haben ja dann darum gebeten, in die Föderation aufgenommen zu werden, also offensichtlich müssen sie sich geeinigt haben, das war so der Wake-up-Call, den sie gebraucht haben, auch die Bilder natürlich, die man dazu dann gesehen hat und diese ganze Rede, die Pike gehalten hat, war natürlich sehr, sehr, sehr Star Trek.
Es war an uns gerichtet und es war, ich habe es abgefeiert und
Frieden ist wichtig, Hoffnung ist wichtig, Zusammenarbeit ist wichtig. Diese ganzen Dinge, für die Star Trek steht, das haben wir hier in a nutshell quasi, im Mikrokosmos haben wir das präsentiert bekommen.
Vor allem kurz, man hat ja in einem Interview kürzlich das auch wieder gesagt, Star Trek ist eins zu eins, will diese konstruktive, hoffnungsvolle, optimistische Zukunft fördern es ist völlig klar, wofür Star Trek steht und dass es halt nicht nur Unterhaltung ist, sondern eben, wie ich so gerne sage, ein postreligiöser Wertekanon, der dadurch vermittelt wird.
Und hier wird sich eben so ein bisschen drauf zurückbesonnen und wir kriegen eben dieses ganz klassische Star Trek, das wir eben auch natürlich dann mit TOS in Verbindung bringen, weil da ja das erste Mal diese Stories erzählt worden sind und
Reden
funktioniert. Ja. Und was wir noch bekommen, also dann löst sich das alles auf und sie fliegen wieder heim, alles super. Und was wir dann noch bekommen, ist ein Gespräch zwischen La'an und Pike. Und da erfahren wir dann die Background-Story von ihr. Also sie ist wohl die Überlebende eines Gorn-Angriffs. Die Gorn kennen wir aus der Episode 1.19 Arena, die ich mir angeschaut habe. Das sind so echsenartige Lebewesen. Und offensichtlich
mit einer der besten Kirk-Fights ever.
Ja,
ja, ja, ja.
Die Gorren.
Also, so, ich habe mir nochmal angeguckt und ich dachte, also es ist natürlich sehr schlecht gealtert, aber es ist trotzdem irgendwie episch.
Toss ist an so vielen Stellen so unfassbar
natürlich
schlecht.
Und jetzt
natürlich
kommt mein Section 31 Nerd wieder raus, ja, weil es gab ja eben in Disco, eine meiner liebsten Disco-Folgen, Season 2, Episode 5, Saints of Imperfection,
ja,
wo eben das Leland-Hologramm im Ready Room da steht und frech grinst und er ja eben halt und der Pike ihm sagt, last thing I heard, you were up to your ass on alligators on Cestus 3. Und das ist halt der Planet, wo halt auch die Gorn waren, die eben auch eben Menschen getötet haben und deswegen die Enterprise da später hin ist, wo dann dieser sehr Camp-Kampf stattfand. Und ja, also wird uns da schon angekündigt, Leland sagte ja dann, ja, deswegen bin ich ja zu Starfleet Intelligence, also später zu Section 31, weil er merkte, die Gorn werden eine zukünftige Threat für the Federation und weil er quasi da schon auch so, man also in so einem geistigen Auge kriegt, so einen Leland, der halt als junger Mann da wie Kirk sich quasi halb entblößend mit so einer Echse kämpft und ja, genau, und da wird das halt jetzt nochmal.
Okay, ja, schön.
Deswegen
das ist ein schöner Bezug.
Eben, und dieser tiefe Bezug da drin, das ist unheimlich gut. Und übrigens, was La'an betrifft, und ich sagte ja wegen Expanse, und ich sag das als gute Sache, nicht als schlechte Sache. Das ist nicht nachgemacht, sondern ist es eine tolle Sache. Und zwar, man kennt das ja, dass es von verschiedenen, sozusagen Archetypen für verschiedene so heldenhafte Charaktere betrifft, die auch immer, manchmal auch gern ähnlich aussehen. Und bei The Expanse gibt es einen Charakter, die kommt ab Staffel 2 vor, das ist Kamina Drummer. Kamina Drummer, eine erzcoole Belterin, sie also gespielt von Cara G, einer Native American oder Canadian Schauspielerin, und sie sieht also auch ihre Frisur und alles, auch das Make-up ist also das Make-up und so weiter nachempfunden von La'an ist an Kamina Drummer angelehnt, auch mit diesen Zöpfen auf dem Kopf rauf und das, diese dunklen Haare, also sehr, sehr ähnlich, und es ist quasi so ein Geburt eines neuen Archetypen an als Heldin, die jetzt nicht einfach nur die strong female character ist, sondern bei Drama ist, also wenn ihr auch mal Expanse guckt, das was ganz spezifisch sehr Besonderes dran ist, Drama ist eine dieser ganz wenigen, seit also Ellen Ripley, weibliche Sci-Fi-Charakter, die nicht nur dieses strong female character, die vor allem sich an feminisierte Frauen richtet, so als Identifikationsfigur, sondern Männer sich damit auch identifizieren, weil sie einfach so allgemeingültig cool ist. Und so wird halt jetzt die La'an Noonien Singh genauso aufgestellt. Und natürlich ist ihr Aussehen entsprechend so, also ihr Aussehen kündigt an, ich bin so ein Charakter. Und
ja,
ich finde
so,
das fantastisch.
Ja, sehr schön. Ich liebe übrigens ihre Frisur, nur mal so am Rande.
Ja, es ist toll. Es ist, also daher, also du musst, also wenn du diese Art von Charakter magst, bitte guck die Expanse, weil Kamina Parent fucking Drummer, die ist so, so ein Charakter, das ist ein Jahrhundertereignis. Und da hast du in die Expanse, hast du gerade weibliche, vor allem weibliche Charaktere, die einfach allgemein sozusagen beliebt sind und nicht nur so, das ist eine Figur für Frauen, sondern so Männer, diese Figuren bewundern für so ihr allgemeingültiges Badass, cool, vielschichtiger Charakter und können sich mit identifizieren, Figur. Und
übrigens, kurzer Shoutout zu Seven auch. Wir haben es gesagt in der letzten Folge.
Seven, genau.
Seven ist auch die klassische Hero-Figur, die sozusagen rumrennt mit dem blutenden Shirt, der Waffe in der Hand und am Ende noch das Mädchen kriegt. Das ist
und
ja sonst immer
Schiff.
Der Mann und das Schiff dann noch befehligt. Das ist auch so eine Figur gewesen. Also wo
genau,
ich das so schön,
genau, Seven
dass
of Nine ist auch so
genau,
eine. Und, und das ist so toll, dass eben so sozusagen diese Kür, also auch Frauenfiguren kriegen können.
Ja.
Und sie halt auch wirklich so diesen Hintergrund mit den Gorn, diese ganze Brutalität und diese Überlebenden, dass sie quasi als Interims Nummer 1 trotzdem dem Pike was sagen konnte, dass Pike sozusagen er sich verstanden gefühlt hat, weil die beiden, was diese Toderfahrung oder Nahtoderfahrung betrifft, könnte man sagen, oder wie sie zum Tod jetzt stehen durch ihr Wissen und ihr Erleben, eine Gemeinsamkeit haben, die Rang überbrückt.
Ja.
Und
dass dem Kai sie das ja tut. Nicht weiß. Genau, sie weiß es ja nicht, aber er weiß es.
Aber er, du siehst halt, wie er das aber auch so ein bisschen also an sich ranlässt. Und dann
weil
auch
es eine
mit
andere
ihr,
Perspektive ist, genau.
Genau, und ja. Das sehr, sehr deutlich ist. Bei zum Beispiel Picard, Sisko hätte das, glaube ich, ein bisschen gezeigt, so wie Pike, aber zum Beispiel Picard nicht. Picard hätte das...
Nein. Absolut nicht. Und ich finde auch, man sieht sehr deutlich, dass Pike eine ganz andere Art von Captain ist, trotz allem, da kommen wir auch gerade, also im 2 wird da, finde ich, das noch ein bisschen ausgeschmückt, aber hier wollte ich noch eine Sache sagen, ich finde schön, dass wir generell mehr über die Gorn erfahren und offensichtlich ist es ja so, dass die Gorn, das sind ja alles Dinge, das wusste man ja nicht, also dass die ja dann wirklich, jetzt in dem Fall waren es Menschen eben, gefangen nehmen und die dann verfüttern, also nicht nur jagen,
nicht
sondern
verfüttern,
auch
sondern als Behältnisse, um Junge reinzutun.
Ach, ich dachte beides. Also zum Füttern und zum Brüten.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist irgendwie, wie ich es verstanden habe, Breeding Sacks, das klang halt wie so Behältnisse, um ihre Eier reinzulegen. Nicht
ja, also
sehr
auf
schön.
Jeden Fall nicht sehr schön und füttern auch zum Tod der entsprechenden Person unter viel Leid wohl. Und dass es am Ende aber so ist, dass der Letzte, und sie war offensichtlich der letzte Überlebende, dann auf einem, also sozusagen wie, also jetzt ist es vergessen worden, wie Wasser, richtig, wie, also zurückgeschickt wird in den Weltraum, so wie wenn man einen Fisch wieder zurückschmeißt in den Fluss, weil er halt zu klein ist oder zu schwach oder was auch immer. Und dass man davon ausgeht, dass dieser letzte Überlebende eben nicht überlebt und sie hat es dann aber doch geschafft zu überleben, weil, und jetzt kommt nämlich der Bezug zu Una, weil nämlich die USS Martin Luther King Jr., auch sehr schön hier, apropos, dass der Name eben genommen wird für ein Schiff.
Er hat ja schließlich Nicole Nichols dazu überredet, bei Star Trek weiterzumachen.
Ja, und er steht halt auch einfach natürlich, apropos Gesamtthema der Folge, natürlich für Frieden und für Zusammenarbeit und auch das, was nämlich dann Pike in dem Gespräch sagt zu Laan, er sagt ja, our ability to work together is our greatest strength, also unsere größte Stärke, ist die Zusammenarbeit miteinander, dass wir das können. Und auf jeden Fall auf der USS Martin Luther King, also sie spricht nur von der King, da wurde sie eben aufgesammelt, also und auf dem Schiff war Una Ensign. Also das heißt, es muss jetzt schon einige Jahre her sein, weil mittlerweile ist sie ja Number One, also Lieutenant, oder ist sie Lieutenant Commander?
Sie ist, glaube ich, Commander.
Oder Commander. Nee, sie muss Commander sein, weil sie ist vom Rang höher als, ja genau, also Commander. Das heißt, es ist also schon ein paar Jahre her und in der Zwischenzeit muss ja dann auch Laan die Akademie besucht haben und so, also ein paar Jahre hat es gedauert. Und Una hat dazu geführt, also es war so eine Mentor-Mentee-Geschichte wohl, Unas Vorbild hat dazu geführt, dass sie sich dazu entschlossen hat, eben zu Starfleet zu gehen. Und daher kennen die beiden sich und kennen sich wohl auch sehr gut. Also das fand ich noch eine sehr schöne Background-Geschichte. Gleichzeitig hatten wir also eine Annäherung von Laan und Pike, eine Annäherung von Laan und Una und natürlich auch so ein bisschen so diese Vertrauensbasis, die gestärkt wurde. Und wir haben mehr über die Gorn erfahren und wir haben auch mehr über Laan als Charakter erfahren, woher eben diese Kontrollgeschichte kommt, dass sie die Kontrolle nicht abgeben kann und auch diese ganze Skepsis, die sie immer hat und so weiter.
Und das ist
ja
auch mit anderen Leuten so eben.
Richtig.
So mit anderen Leuten arbeiten.
Und sie sagt ja auch, dass sie sich damit schwer tut, anderen Leuten zu vertrauen. Ja. Also
in der
wirklich,
dritten Folge erfahren
schön.
Wir ja noch mehr, warum sie vielleicht, also einer der vielen Gründe, warum sie so ist. Also,
genau.
Schön,
das ist eine
halt,
sehr, sehr dankbare Figur.
Ja, ich mag sie jetzt schon. Also, ja.
Also dafür, dass es die erste Folge ist, finde ich, kriegen wir wahnsinnig viel an Background-Geschichte schon zu ganz vielen Figuren. Also ich meine, bei Spock, Pike und Una wissen wir es schon ein bisschen, Number One. Ich finde, wir kriegen ein bisschen mehr zu Number One. Wir kriegen sehr, sehr viel zu Laan. Und wir
jetzt
kriegen auch schon ein bisschen was zu Uhura.
Ja.
Ja, also sehr, sehr schön. Und es endet auch sehr schön, nämlich mit dem schönen Zitat, so, oh Captain, was ist unsere Mission? Was machen wir jetzt von Ortega? Ja. Und er sagt dann, unsere Mission. Und dann zitiert er natürlich wieder die klassische Einführungs-Voice-Over-Geschichte. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before. Also dieses ganz klassische, wir gehen, also
Star Trek. Ein Refrain quasi.
Ja,
es ist wirklich
sehr,
ein
sehr
Refrain.
Schön. Es spiegelt es auch im Rahmen, Rahmenerzählung. Der Anfang spiegelt das Ende sozusagen, genau.
Das
sehr
auch.
Toll.
Aber das ist halt wirklich so ein Refrain da drin gewesen. Ach, wie schön.
Also ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, dann können wir auch zum Schluss kommen, aber ich möchte nochmal sagen, ich fand sehr toll, was mir sehr gut gefallen hat. Mir hat sehr gut gefallen. Die Szenen, Pike auf dem Pferd mit dem Shuttle. Spock und Pike reden miteinander, fand ich auch sehr schön. Mir hat Spock erwähnt Michael sehr, sehr gut gefallen. Das hat mich erstaunlich gerührt. Ich hätte es nicht gedacht. Es war so, oh, oh. Dann fand ich sehr schön die Szene, wo die Kylie die Enterprise gesehen haben, weil mich das so an diese, an unsere Reaktion auf vermeintliche Aliens erinnert hat. Und ach, was wir vergessen haben, La'ans Story fand ich noch sehr schön. Und was wir aber vergessen haben natürlich ist Samuel Kirk. Der kommt ja jetzt am Ende auch nochmal drinne vor.
Ja.
Also Pike hat ja
Kirk.
Richtig, Pike hat Kirk auf die Enterprise beordert und alle so, oh mein Gott, hat der Kirk gesagt? Und wir wissen ja alle, ihn kennen, lernen sich ja Captain Kirk, also William T., James T. Kirk und
William
Pike ja erst,
T.
Ja, ich war gerade bei Riker. Also nicht William, sondern James T. Also James T. Kirk und Pike lernen sich ja ihn kennen, eigentlich erst kennen, wenn sie sich begegnen, als Kirk die Enterprise übernimmt. Und jetzt haben wir alle aufgehorcht und hat er gerade Kirk gesagt und dann kommt Kirk und dann ist es gar nicht James T., sondern dann ist es nämlich George Samuel Kirk, den er Samuel nennt und das ist Kirks Bruder und den kennen wir aus der Serienfolge TOS 125 Operation
Annihilate.
Dankeschön. Ich hab's auch nicht kommen. Ich lerne es nicht mehr.
Das brauchst du auch nicht. Es gibt englische Aussprachen, die sind
okay.
Das ist, ja, ich helfe gern. Ich meine das auch nicht belehrend,
nein,
sondern.
Ist in Ordnung. Und da ist es nämlich so, da lernen wir, dass also Kirk einen Bruder hat und leider verstirbt er in dieser Folge. Und
einen Mini an.
Ja, ja.
Eine.
Und er hat eine Frau und drei Söhne auch und zwei Söhne und seine Frau und er sterben in dieser Folge. Ein Sohn ist dann am Ende noch übrig. Und jetzt lernen wir aber, wie gesagt, ein bisschen ihn vorher schon kennen. Und er kommt jetzt auf die Enterprise und ist da eben Wissenschaftsoffizier. Und gespielt
genau,
wird
unter,
er von,
also einer der Wissenschaftsoffiziere, der mit Spock zusammenarbeitet.
Richtig, genau. Und gespielt wird er von Dan Janot, den ich persönlich nicht kannte, aber den man aus der einen oder anderen Serie kennen könnte. Und ich finde, er spielt ihn sehr gut, auch wenn ich seinen Schnurrbart nicht mag. Aber offensichtlich, in der TOS-Folge hatte er auch einen Schnurrbart. Offensichtlich gehört das zur Figur.
Ja.
Und führt ja dann auch zu der ein oder anderen Flirty-Szene, zumindest im zweiten Teil, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, vor allem wie er mit weil Pike ist für mich bisexuell und
hallo,
da er
Pike flirtet in alle Richtungen. Oder ist es meine Shipper-Gläser, die ich da aufhabe?
Also
ich
finde, Pike ist eher bi- oder pansexuell und so eine Art etwas dezentere Version von, ja, jetzt kommt Doctor Who, Captain Jack Harkness.
Okay, ja, sehr schön. Nehm
so ein bisschen.
Pansexuell finde ich super, weil das ist dann in alle Richtungen. Was ich auch öfter mal gelesen habe, was ich immer sehr witzig fand, war, alle sind bi auf der Discovery.
Genau. Das sowieso.
Und wir nehmen Pan. Ich finde das super. Und
pansexuell.
Hier kommt also, aber das ist natürlich jetzt Fanen und nicht Kennen. Nichtsdestotrotz, Samuel Kirk taucht ja also auf. Und generell, was mir sehr, sehr, sehr gut auch noch gefallen hat, unabhängig jetzt von den ganzen Sachen wie Design und so weiter, einfach die ganzen Details, die wir gesehen haben. Nicht nur die Details, die wir kriegen in den Geschichten und Background-Stories, sondern wir haben zum Beispiel, wenn du einfach guckst, also den Nagellack, den die Mädels, den die Frauen tragen. Una trägt ganz tolle Nagellackart und die Ohrringe, die zum Beispiel Uhura trägt. Oder aber die Star Trek Deltas auf den Weingläsern im Quartier vom Captain.
Ja.
Und also du hast ganz, ganz viele Details. Oder zum Beispiel auch, das ist dann in 2 ist es dann, da wo die dann kochen, da gibt's so eine Messerrolle in so einem Lederrolle, die so zusammengewickelt wird und die hat man in dieser Folge 1 bei ihm zu Hause gesehen, in der Wohnung und die taucht dann in Folge 2 in seiner Küche wieder auf. Also diese Details.
Headcanon, was auch mit quasi dem Tod zu tun, Headcanon wieder. Mhm. So viel Zeit muss jetzt sein. Die Gläser und die ganze Kücheneinrichtung, ein Teil davon hat Pike von Leland geborgt und hatte das noch in seiner Hütte. Und dann bringt er das ganz bewusst mit, weil er weiß, Leland hat wie er, also sein damaliger Geliebter oder was auch immer, hatte halt genauso wie er, ein ungutes Ende. Leland war doomed wie er, nur wusste Leland das nicht. Und dass er diese Dinge, die halt ihn an ihn erinnern, mitbringt und halt sich daran erinnert, ich weiß zwar, ich bin doomed, aber ich weiß, dass ich doomed bin. Und halt, also für mich ist das halt sowas, wo halt Tyke sagt, er möchte diese alte Flamme damit ehren und halt seine Situation ein bisschen damit markieren.
Soll ich dir was
das
sagen?
Ist mein Headcanon.
Wir führen einfach, wir haben es so ein bisschen vernachlässigt, wir führen einfach wieder Elle und Brits Fanfiction Corner ein.
Na warum gut, nicht? Es ist ja mein
Headcanon. Wir hatten doch ja ein Discovery, genau.
Ist das nicht dieser ganze Podcast?
Ach, vielleicht.
Ist das nicht unser Headcanon-Podcast? Genau.
Ich habe noch eine letzte Frage an euch, weil das nämlich auch was war, was im Fandom hochgeschwappt ist. Und zwar, Pike hat ja diese Vision von seiner Zukunft und
Weiß die Namen der jungen Leute, die da
richtig,
die errettet.
Richtig, richtig genau, aber und darum geht es nämlich, dass er ja dieses Verunglücken und dann im Rollstuhl landen, auch mit dem verbrannten Gesicht und so weiter, dass er das mit Tod gleichsetzt. Also er sagt zwar, es ist der Tod des Mannes, der ich jetzt bin, aber eigentlich sieht er das ja sehr, sehr negativ. Es ist natürlich auch geframed, muss man sagen, durch The Menagerie und durch Through the Valley of Shadows. Er ist also durch The Menagerie, haben die Schreiber, die das schreiben, auch nicht so freie Hand. Aber ich finde, das ist ein bisschen schwierig geframed, weil er quasi die Tatsache, dass er dann behindert ist und im Rollstuhl sitzt, als eine Art Tod ansieht. Und ja. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also das ist natürlich, entspricht dem
er
Bild, das
halt,
du in The Menagerie hast.
Er ist
aber
halt
das,
sehr,
das ist so
sehr
negativ.
Stark beschränkt. Also ich meine, er rollt.
Natürlich, aber man kann ja auch versuchen, also ich hoffe,
ich
dass wir versuchen im Laufe der
halt
Serie. Ja, ich hoffe, dass sie im Laufe der Serie das noch irgendwie hinkriegen, das ein bisschen positiver zu framen, weil nur weil du behindert bist, heißt es ja nicht, dass du gleich tot bist.
Ich denke, das wird noch zur Sprache kommen, weil es gibt so ein paar andere Sachen, wo wir merken, dass die Serie aktiv Dinge anbringt und dann weiter diskutiert. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das genau die Sache mit, warum muss eine Behinderung als ein Tod gesehen werden? Sehr wichtiger Punkt, Britt, weil nein, ist ja. Es nicht. Mit vor allem, weil wir wissen ja auch, Arium hat, die war ja auch sehr, sehr schwer verletzt.
Ja, ja.
Und Ty kannte Arium. Und ich hoffe, dass vielleicht, das wäre cool, wenn quasi so, hey, dass vielleicht das mit Menagerie so halbwegs irgendwie stattfindet, aber dann quasi so ein Hinterher noch, ey, wir holen ihn zurück oder sowas irgendwie noch statt.
Also ich meine, er weiß das ja gar nicht, was dann noch passiert hinterher. Er hat ja nur die Vision, dass ihm das passiert und dass er im Rollstuhl sitzt. Was ja dann noch kommt, das weiß er ja nicht. Also dass er dann sozusagen noch ein positives Ende bekommt. Aber ja, das finde ich, da muss man mit im Auge behalten.
Es war halt
60er
Jahre in Menage,
richtig, wie
halt, oh, Behinderung
genau,
ist ja gleich ganz schrecklich.
Richtig. Das meine ich ja mit, dass dem Writers Room da keine freie Hand gegeben ist, aber ich hoffe doch, dass wir im Laufe dieser Folge, es war die erste Folge jetzt, dass wir im Laufe dieser Season dann noch einen positiven Spin sozusagen dazu bekommen.
Das gehe ich stark von aus,
ja,
dass ich hoffe es.
Ja. Und ganz, ganz, ganz am Ende, dann im Abspann, hatten wir noch eine Widmung. Da wurde also die Folge April Nocifora gewidmet. Der wurde auch schon mal in Discovery eine Folge gewidmet. Und zwar ist es eine Produzentin, die über 30 Jahre lang in Star Trek gearbeitet hat, in ganz vielen verschiedenen Serien, in Voyager, in DS9, in TNG und jetzt als letztes dann eben in Strange New Worlds, und sie ist an Krebs 2021 leider verstorben, und um an sie zu gedenken und dem, was sie dem Fandom sozusagen oder diesem Franchise dazu beigetragen hat, haben sie ihr eben diese Folge gewidmet. Ja. Also falls sich einer fragt, wer denn April Nocifora ist. Ihr Lieben, das war also die erste Folge, die jetzt sehr, sehr ausführlich und im Detail von uns besprochen wurde. Deswegen wird es dann in Zukunft so sein, dass wir 2 und 3 in einer Folge zusammenfassen und dann 4 und 5 etc. Da bekommt ihr dann also pro Folge immer 2, wie wir das am Anfang schon gesagt hatten. Und damit entlassen wir euch, oder?
Genau, war ein Vergnügen.
Genau, wenn ihr mal dabei sein wollt, kein Problem. Schreibt entweder @trackism oder haut direkt unsere Gästebookerin Britt an. Die hat den besten Überblick, wer wann Zeit hat. Und wenn ihr dabei sein wollt, kein Problem. Meldet euch einfach bei uns und dann schauen wir, dass wir einen Termin und ein Thema finden, bei dem ihr dann dabei sein könnt. Euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.